32. Morgensalon. Ich bin Elli, ich glaube auch alle waren schon mal hier. Ist jemand neu, ganz neu, war noch nie beim Morgensalon? Stimmt, meine Mama. Ja, genau, stimmt, Leona, schön. Ja, also danke, dass ihr mit mir und auch unserem Gesprächsgast Dietmar so früh aufgestanden seid erstmal. Guten Morgen an dieses frühe Aufstehen, guten Morgen an ja das, was noch nicht gesprochen und noch nicht gedacht wurde. Jeder Morgen hat ja einen gewissen Zauber, der meistens im Autopilot übergangen wird. Das kennen wir ja alle nur zu gut. Guten Morgen an das wunderschöne Frühstück, das wunderbare Headleys für uns hier gestaltet hat. Vielen Dank. Noch früher aufgestanden. Guten Morgen aber auch an die bekannten Zweifel, die wir so haben und die Sorgen und die Ängste und die Nöte und all das, was uns mit dem Augenschlag, wenn man ihn aufmacht in der Früh, gleich mit ins Hirn und ins Herz kommt. Denen möchten wir aber jetzt Morgensalon wie immer mit ein paar vielleicht frischen Perspektiven, neuen Impulsen, mit Austausch, mit Salonkultur, vielleicht ein bisschen Sinnstiftung begegnen. Und dann habt ihr alle noch einen ganzen Tag vor euch, um vielleicht auch in eine Handlungsbewegung zu kommen und fallt nicht betrunken ins Bett, wie man gerne nach Abendsalons macht. Übrigens, aber Stichwort Abendsalon, im Headleys findet ein wunderbarer Abendsalon auch statt. Früher hieß er nur Salon, weil es jetzt einen Morgensalon gibt. Heißt er jetzt ein notgedrungen Abendsalon. Ihr findet auch Karten dazu am Tisch, wo es auch ganz tolle Gäste und Themen gibt. Kann ich auch sehr empfehlen. Ja, und heute im Morgensalon sprechen wir über das, was wir seit fast 5 Jahren dazu einlade. Wir sprechen über das Gespräch, über den Austausch, über den Dialog und wie er gelingen kann. Was überhaupt ein gutes Gespräch ist, was ist überhaupt gut in Kommunikation. Kommunikation, ich habe extra nochmal schön gegoogelt, kommt aus dem lateinischen Communicatio und das heißt Mitteilung. Und ich habe mal kurz in der Vorbereitung in mich reingespürt und auch in den letzten politischen Wahnsinnswochen hier in Deutschland oder Österreich oder wo man auch immer hinschaut. Und ich, vielleicht geht es euch auch so, habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen sich sehr viel mitteilen, aber wenig wirklicher Austausch stattfindet, maximal in Filterblasen, auch ein wenig Sprachlosigkeit an vielen Seiten da ist. Und also ich nehme zwar viel Senden, aber wenig Bewegung irgendwie wahr. Ja, und eben wie diese Kommunikation, wie mehr Bewegung in Kommunikation kommen kann, darüber möchten wir sprechen. Und vor allem auch darauf, wie kann es gelingen, dass ein Gespräch so stattfindet, dass alle Seiten interessiert und zugewandt vielleicht rausgehen, auch wenn die Thesen kontrovers sind. Das finde ich eigentlich am spannendsten. Genau, und heute sitzen wir zusammen mit Dietmar Moltagen hier. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
Danke für die Einladung.
Genau, erstmal willkommen.
Dankeschön.
Eigentlich würden wir in einem Triell hier sitzen. Das Wort übrigens war mir auch nicht bekannt, bis zu den Triells im Fernsehen. Wir sind aber in einem Duell, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Seine Frau, Professor Dr. Stefanie Moltagen-Schnöring, konnte nicht kommen, weil Safety First, sie hat sich nicht gut gefühlt. Und insofern, vielleicht rufen wir sie aber an, wenn du das Gefühl hast.
Genau. Wenn es eine spezifische Frage an sie gibt, können wir sie sicherlich erreichen.
Aber zu dir, lieber Dietmar, du bist Politikwissenschaftler, Historiker und auch noch Leiter des Norddeutschen Regionalbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Hamburg. Ihr pendelt, glaube ich, nach Berlin. Und mit seiner Frau zusammen, diese Kommunikationskräfte, die bündelt ihr nicht nur in euren Arbeiten, in den akademischen Arbeiten, sondern auch ihr veranstaltet selber Salons und Dialoge. Da hatte ich auch schon das Vergnügen, in den digitalen Salons zu sein in Berlin, aber auch in Jüst. Ganze Wochenenden habt ihr schon verbracht. Und ihr habt 2019 dieses wunderbare Buch rausgebracht, Lasst uns reden, wie Kommunikation in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gelingt. Darüber wollen wir jetzt sprechen und ich finde nochmal einen Applaus, dass du gekommen bist und lange im Stau standest.
Danke.
Lieber Dietmar, die erste und die letzte Frage stelle ich unseren Gästen relativ ähnlich, weil ich es ganz schön finde, vielleicht erstmal ein bisschen hinter die Titel zu schauen und wir da vielleicht auch mal eine andere Resonanz aufbauen können zu dir. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wer bist du hinter den Titeln? Vielleicht auch, was dein Weg war, dass du die Kommunikation zu deiner Profession gemacht hast.
Genau, als erstes muss ich natürlich erzählen, was mich mit diesem Raum verbindet oder uns damit verbindet. Tatsächlich vor etwas mehr als 10 Jahren haben Stefanie und ich hier unsere Hochzeit gefeiert. Das war natürlich besonders schön. Danke auch nochmal natürlich dafür. Deswegen ist es immer großartig für mich, ins Headleys zurückzukommen. Und für Stefanie wäre das natürlich genauso gewesen. Wie gesagt, die ist dann in Berlin geblieben, weil sie tatsächlich doch ein bisschen kränklich ist. Aber wie gesagt, wenn was ist, können wir sie auf jeden Fall auch telefonisch erwischen, wenn dann eine spezifische Kommunikationsfrage ist. Ja, wie bin ich zur Kommunikation gekommen? Tatsächlich habe ich das ja auch gar nicht so, war das nicht so ein bewusster Akt. Ich war immer ein engagierter Mensch, in meiner Jugendzeit sehr stark in der Kirche, habe irgendwie Jugendarbeit gemacht und Jugendverbandsarbeit, kirchliche und sowas, wo man ständig schon am Reden ist, natürlich mit anderen, aber auch in Sitzungssituationen und Verhandlungssituationen. Eigentlich habe ich hinterher festgestellt, dass es auch eine Form von politischer Sozialisation war in der Jugendverbandsarbeit, weil man da einfach ganz viel, ja letztlich auch kommunikatives Handwerkszeug lernt, was ich dann später auch im politischen Kontext anwenden konnte. Und ich bin dann eben beruflich zur Friedrich-Ebert-Stiftung gegangen. Wir sind ja eine politische Bildungseinrichtung in erster Linie, organisieren also ständig auch Diskussions-, Dialogveranstaltungen, wo wir mit Politikerinnen und Politikern, mit Wissenschaft, mit Gewerkschaften, mit Leuten aus Bürgerinitiativen, wie auch immer, versuchen über die aktuellen Fragen hier in Hamburg, aber natürlich auch international und sonst was miteinander zu reden. Und irgendwann haben Stefanie und ich so festgestellt, eigentlich sind wir beide ständig am Reden. Sie ist Professorin, ne? Sie ist gibt Vorlesungen und Seminare und sowas alles. Sie ist auch Kommunikationswissenschaftlerin, ich nicht, wie gesagt, hat also auch mehr theoretischen Background. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wenn wir das mal zusammenschmeißen, diese verschiedenen Erfahrungen, die wir machen, in politischen Dialogen, in auch privaten Dialogen, in unserem eigenen Salon und in Weiterbildungsangeboten, in einem akademischen Kontext. Sie hat viel auch selber gearbeitet zu Wirtschaftskommunikation, wie kommunizieren Unternehmen eigentlich mit uns allen. Und das haben wir dann eben versucht zusammen zu bündeln, in diesem Buch, um mal so ein paar Erfahrungen dann eben auch zu teilen. Und jetzt heute mit euch darüber zu sprechen, ist natürlich großartig.
Ja, ich werfe noch ein, das Gespräch lebt natürlich vom Gegenseitigkeit. Insofern, ich habe wie immer ein paar Fragen vorbereitet, aber ihr springt rein, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt Fragen, Zweifel, Sorgen, Hoffnung, Wünsche. Im Zweifel wiederhole ich die aber. Alle, die es nicht wissen, wir nehmen den auch auf als Live-Podcast, der kommt dann in einer Woche raus. Ich frage jetzt einfach mal direkt, das eine ist das Akademische, das andere ist das Praktische auch, aber vielleicht kannst du erstmal so auf die Zusammenfassung vielleicht des Buches, was macht denn eurer Meinung nach gute Gesprächs- und Diskurskultur aus? Vielleicht erstmal so High-Level, was?
Also ich glaube, eine unserer allerwichtigsten Aussagen in dem gesamten Buch, zieht sich so durch alle Kapitel, ist, man sollte halt nicht in ein Gespräch reingehen mit der Grundüberzeugung, okay, ich habe Recht und der andere nicht. Und der zweite Punkt ist sozusagen, ich will rausgehen als Sieger oder als Siegerin aus diesem Gespräch. Das sind, glaube ich, schon mal so zwei Dinge, wo man relativ sicher sein kann, dass man am Ende unbefriedigt aus so einem Gespräch rausgeht. Das ist aber gar nicht so selten, ehrlich gesagt. Man hat natürlich auch meinetwegen Verhandlungssituationen, wo man gewinnen möchte, oder man hat, wenn wir jetzt an die Koalitionsverhandlungen denken oder sowas, natürlich will jetzt jeder Unterhändler, jede Unterhändlerin für ihre Partei, für ihr Programm das Maximum rausholen. Dazu gehört dann, glaube ich, auch, dass es relativ wichtig ist, sich zu überlegen, okay, was für ein Gesprächskontext habe ich hier eigentlich? Ist es ein beruflicher Kontext? Ist es eben eine Verhandlungssituation? Ist es ein privates Treffen? Ist es irgendwie so Vortrags-Dialog-Situation, wie wir jetzt zum Beispiel sind. Wir reden hier jetzt ein bisschen mehr als ihr, bislang zumindest, kann sich ja noch ändern im Laufe des Morgens. Auch sich auch deutlich zu machen, in welchem Kontext bin ich eigentlich? Wer ist natürlich meine unmittelbare Gesprächspartnerin, mein Gesprächspartner, aber wer sind auch, gibt es Zuhörerinnen und Zuhörer dabei? Habe ich also eine Arena, vor der ich kommuniziere? Das ist, glaube ich, auch ein relativ wichtiger erster Schritt, sich klar zu machen, okay, in was für einer Situation rede ich eigentlich gerade? Und ich glaube, dann gelten eben dafür auch verschiedene Regeln oder verschiedene Empfehlungen, um es etwas dezenter zu formulieren, wie man eben dann in solchen verschiedenen Arenen auch dann erfolgreich kommunizieren kann. Und letzter Gedanke dazu, du hast es schon in der Einleitung gesagt, wenn man so jetzt gerade auf den medialen, vielleicht auch den politischen Diskurs so rund um die Bundestagswahl guckt, dann hast du dann deinen Eindruck geschildert, dass eigentlich jetzt sehr viel senden, wenig empfangen. Kann ich verstehen, den Eindruck.
Das ist aber natürlich überall.
Vielleicht auch woanders, ja. Aber natürlich, ne, wenn ein Dialog funktionieren soll, dann kann ich nicht nur reden, muss ich auch zuhören. Binsenweisheit, aber auf jeden Fall natürlich auch total entscheidend, wenn man fragt, okay, wie kann eigentlich ein Gespräch gelingen?
Und ich hatte dieses Zitat in der Einladung geschrieben von diesem Philosophen Hans-Georg Gadamer, ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte. Was glaubst du oder vielleicht auch ihr, warum fällt es denn uns so schwer, dass jemand anders möglicherweise tatsächlich Recht haben könnte oder eine Meinung zumindest mal einzuräumen? Und ich finde auch, es wird auch nicht sehr vorgelebt, medial und politisch zu sagen, ich lasse Raum dafür zu. Woran liegt das?
Idee? Hat jemand eine Idee? Finde ich spannend.
Facebook. Soziale Medien.
Warum?
Ja, ich frage mich, ob das wirklich zu einem Austausch beiträgt oder andersrum. Die Leute ermutigt, Menschen ermutigt, die früher mit ihrer Meinung und ihrer Werke haben. Und nun eine Plattform finden, wo sie ihre Plattensachen bestätigt finden können.
Und anonym.
Weise natürlich sich verstecken können. Statt mit ihrer Meinung nach vorne zu setzen. Fragen wir, ob soziale Medien nicht genau dazu beitragen, dass es Sprachbildung gibt. Oder aber Verständnislöser. In dem Sinne, wie es gerade gemacht wird.
Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, ne, wir haben einfach sehr viel mehr Kanäle heutzutage, auf denen wir senden können. Ne, wenn man sich jetzt mal, 20, 30 Jahre zurückversetzt, ne, dann gab es einfach für den normalen Bürger, die normale Bürgerin sehr viel weniger Möglichkeiten, einfach jetzt gerade auch im politischen Bereich seine Meinung rauszuhauen. Das geht jetzt eben durch Facebook, Twitter und Co. sehr viel einfacher. Das glaube ich auch. Das andere ist, dass wir natürlich schon auch beobachten können, dass sich das Meinungsklima polarisiert hat. Es gibt ja viele Untersuchungen zu. Das hat einerseits sicherlich auch mit damit zu tun, mit dem Systematik, dass viele Kanäle da, dass man auf vielen Kanälen kommunizieren kann, dass wahnsinnig viel gleichzeitig kommuniziert wird, hat aber natürlich auch mit politischen Entwicklungen zu tun. Gerade eben der Aufstieg des Rechtspopulismus, dass wir auch eine rechtspopulistische Bewegung in Deutschland haben, hat natürlich unseren politischen Diskurs polarisiert. Wenn man sich nochmal zurückerinnert an die 2015-16, die Zeit der starken Flüchtlingseinwanderung nach Deutschland, wie da eben sehr verschieden über ankommende Geflüchtete kommuniziert wurde von jetzt Vertretern verschiedener Parteien, wenn man jetzt mal die Grünen und die AfD als so zwei Extrembeispiele vielleicht nimmt, dann ist das relativ klar, dass da auch ja dieses Dialog schwierig wird. Und das ist, glaube ich, so eine Schwierigkeit eben an dem Zitat, was du genannt hast, dass es eben für Menschen ja eine bestimmte Grenze gibt. Für mich auch, ne? Und das ist auch, sagen so, okay, mit überzeugten Rechtsextremisten habe ich keine Lust zu reden. Ne? Da würde ich sagen, ne, dann würde ich dieses Zitat dann schon nicht mehr für mich als gültig halten, sagen, nee, habe ich keinen Bock zu. Ich habe mal in einer Eberstiftung in einem Projekt gearbeitet, wo wir uns eben mit dem Rechtsextremismus beschäftigt haben, wo ich dann eben auch, das war damals noch die Zeit, wo die NPD die große rechtsextreme Partei war, vor der AfD, wo ich dann schon häufiger mit den Kollegen da zu tun hatte. Ich gender das mal nicht, weil es eigentlich immer Männer sind. Da habe ich festgestellt, das bringt mir nichts und da habe ich auch irgendwann keine Lust mehr zu. Und das ist, glaube ich, so eine Schwierigkeit. Wo ist diese Grenze? Ne? Und die ist natürlich für jeden jetzt wieder ein bisschen anders. Und dann kann ja auch die AfD heute macht damit ja auch wiederum Politik und sagen, ja, wir werden gar nicht angehört und wir sind so diskriminiert wir sind nicht gleichberechtigter Dialogpartner und pipapo. So, was zum auf mich stimmt, ja, ne, ich würde die jetzt nicht als in meinem Umfeld, nicht als gleichberechtigten Dialogpartner akzeptieren. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, weil die Grenzen für jede und jeden von uns ein bisschen anders sind, wird das eben uneinheitlich und schwierig. Und dadurch entsteht, glaube ich, auch, das trägt auch dazu bei, dass so dieses Gefühl, okay, der andere könnte recht haben, vielleicht weniger ausgeprägt ist, als Herr Gadamer das gerne hätte. Mhm.
Was du gerade beschreibst, dieses Grenzensetzen, bringt bei mir die Frage auf, unterliegt ein Gespräch, ein Dialog überhaupt oder überhaupt gelungene Kommunikation moralisch-ethischen Grundlagen? Also eben, und wer setzt die fest? Man könnte jetzt sagen, die Medien haben ja Meinungsauftrag, in irgendeiner Form Meinungsbildungsauftrag. Aber es ist natürlich schon so, dass inwiefern kann ich ein Gehör, Gespräch, Toleranz in eine Richtung fordern? Sie aber dann, wie kann ich mich selbst auch in eine andere Richtung bewegen, ohne dass das Herz ganz schwarz wird? Also ne, das ist ja, ja auch, also damit meine ich jetzt nicht nur politisch schwarz, sondern damit meine ich dunkel, dass man traurig oder auch verzweifelt. Wenn ich mich nur mit Themen beschäftige, die den ganzen Tag von Pädophilie bis ich weiß nicht was, dann sieht man, kann man ja gar nicht mehr mit Freude das Leben gestalten irgendwie, sondern denkt, die Welt ist nur noch schlecht. Und da gibt es ein Zitat, was ich mal unserem Sohn tatsächlich immer mal wieder vorhalte, der ist 6, ich übersetze es natürlich, aber das kommt aus dieser Montessori-Adler-Richtung, da sagt Alfred Adler, der Gründer der Individualpsychologie, es genügt nicht, als Mensch geboren zu werden. Man muss lernen, als Mitmensch zu leben. Und dieses Lernen, als Mitmensch zu leben, gilt es da nur eine ethische Richtung zu haben. Also vor 80 Jahren wäre die ethische Richtung eine andere gewesen. Also wie findet man eben diese Grenzen, diese Grundlagen, dieses... Mhm.
Also deine Ausgangsfrage, Jan, inwieweit gibt es ethisch-moralische Grenzen für das Gespräch und wer setzt die? Mhm. Also Stefanie würde jetzt antworten, dass natürlich erstmal Kommunikation immer in einem kulturellen Rahmen erstmal stattfindet. Mhm. Also wir sind alle natürlich stark geprägt von dem kulturellen Rahmen, in dem wir leben. Wir haben eine bestimmte Dialogkultur jetzt hier in Deutschland. Wir haben sozusagen jetzt, hier sind wir in einem Setting, einem sehr rationalen Setting, ne? Wir argumentieren hier in so einer Gesprächssituation. Das prägt natürlich unsere Gesprächssituation und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man jetzt sich überlegt, okay, eine interkulturelle Kommunikation ist ja auch ein eigener Forschungsbereich und auch ein eigener Praxisbereich und sagt, okay, wenn ich jetzt mit Menschen rede, die aus ganz anderen kulturellen Hintergründen kommen, dann kann da auch andere Regeln oder andere kulturelles Umfeld eines Gesprächs geben, was dann eben auch zu Irritationen und zu einem misslingenden Gespräch führen kann. Jetzt zu der ethisch-moralischen Frage. Klar, das gehört natürlich auch dazu. Ne? Auch da haben wir einen bestimmten Rahmen. Also wir würden es alle als unangenehm empfinden, wenn ich dir ständig ins Wort fallen würde, ne? Wenn deine Fragen ich dir nicht ausformulieren lasse und sowas. Das wäre schon eine Grenzverletzung des kulturellen Rahmens der Gesprächsführung, die wir hier im Headless Morning Salon erwarten. Aber man kennt das ja auch jetzt aus Talkshows oder sowas. Es kommen auch schon andere Dimensionen rein. Ne? Zum Beispiel bei uns, du bist eine Frau, ich bin ein Mann, sozusagen mit TV-Talkshows auch gut überlegt, Männer reden da tendenziell länger als Frauen. Also nicht tendenziell, sondern im Durchschnitt reden TV-Talkshow, männliche Talkshow-Gäste mehr als weibliche Talkshow-Gäste.
Die sind auch mehr repräsentiert
überhaupt. Genau, aber jetzt, wenn man jetzt, das ist auch schon wichtig, aber selbst wenn man jetzt sozusagen das jetzt 1:1 sich mal anguckt, sowas, ne? Also das heißt, auch das sind natürlich sozusagen erstmal Vorprägungen, mit denen viele von uns leben. Das heißt nicht, dass natürlich bei jedem Mann und bei jeder Frau das so ist, aber insgesamt ist das natürlich auch so. Ne? Und wenn ich dir ständig ins Wort fallen würde, würden wahrscheinlich bei vielen von euch auch der Eindruck bekommen, Eindruck entstehen, ne? Der verhält sich arrogant dir gegenüber und sowas. Also da kommen ja auch so ethisch-moralische Wertungen rein.
Alles schon passiert.
Glaube ich sofort. Und insofern, ja, das ist immer, spielt immer eine Rolle. Und wer das setzt, ist eben total schwierig zu beantworten, weil das eben von kulturellem Raum, von Gewohnheiten geprägt ist, in denen wir alle leben, dass man halt nicht sagen kann, ne, irgendwie die KommunikationswissenschaftlerInnen der LMU München haben das irgendwie ein für alle Mal festgelegt oder sowas. Das ist natürlich nicht so, sondern das ist auch im Wandel. Und das kann man auch beobachten. Ne? Also es ist ja auch ganz interessant. Ich habe neulich mal wieder, also es war ja gerade 50. Jahrestag, Willy Brandt kriegt den Friedensnobelpreis. So, da sind ja so ein paar Willy Brandt-Dokus jetzt auch wieder gekommen, wenn man so alte Interviews sieht, ne? Wie der da im TV sitzt, ordentlich eine quanzt, im aufgezeichneten TV. Sehr langsam redet eigentlich. Man merkt wirklich, wie der beim Reden noch denkt. Ne? Also was ich ganz sympathisch finde. Ja. Aber total anders. Und meine, ehrlich gesagt, irgendwann hast du dann aber auch so nach 8 Minuten denkst du, könnte jetzt auch mal zum Punkt kommen, so, ne? Weil das einfach ganz andere, war eben anderer Kontext, andere Geschwindigkeit, völlig richtig. Und so ändert sich das natürlich auch im Zeitverlauf.
Verrückt. Das mit dem Rauchen ist wirklich krass. Also kann man sich kaum noch vorstellen. Anyone?
Ja? Du hast ja gesagt, und das ist ja auch so richtig, ein Gespräch bedarf mindestens 2 Parteien. Ja? Du kannst auch ein inneres Gespräch haben, aber das lassen wir jetzt mal. Aber für das Funktionieren einer Gemeinschaft kann es ja nicht nur das Gespräch geben. Also für ein Gespräch ist Teil einer Kommunikationskultur. Aber du brauchst ja auch mal Anweisungen, Regeln, also jetzt im politischen Kontext, aber zum Beispiel auch in der Erziehung mit Kindern. Da kann ich gar nicht sagen, der Oskar, 6 Jahre alt, vielleicht hat er recht. Manchmal hat er auch recht, aber trotzdem muss ich also die hohe Richtung finden. Siehst du das ähnlich? Also siehst du auch, dass das Gespräch ein Teil des gesamten Kommunikationskulturs
innerhalb von Rahmen.
Ja, natürlich ist die Gespräche auch nicht das Gespräch nicht die einzige Kommunikationsform. Ne? Wir können natürlich, jetzt, wenn ich wieder, ich komme ja aus der Politik, und man natürlich die Rede, die Bundestagsrede oder sowas, ne, wo dann, wo das nicht sehr dialogisch ist, sondern wo jemand dann eine Argumentation durchführt. ich glaube, das ist das, was ich eingangs meinte mit, ich muss mir auch klar sein, in welcher Arena bewege ich mich gerade, in welcher Kommunikationsarena. Das ist natürlich eine andere, wenn ich mit meinem 6-jährigen Sohn spreche, als wenn ich mit meiner Arbeitskollegin spreche oder eben wenn ich ein Interview führe mit Peter Tschentscher, den ich nicht besonders kenne, der eine wichtige Position hat und ich bin halt der Fragensteller. So, ne? Das sind natürlich sehr, sehr verschiedene Arenen und ich glaube, einfach dessen bewusst zu sein, wo bin ich jetzt und was ist da die eine angemessene Form eines Gesprächs ist wichtig. Und was du sagst mit dem Regeln setzen, also oder was braucht Kommunikation in der Gemeinschaft, das finde ich eine spannende Frage, ne? Weil das ist ja schon eine Grundfrage. Interessiert mich auch, wie ihr das seht. Haben wir da ein Problem gerade? Es gibt ja schon Gesellschaftsanalysen von Reckwitz oder sowas, die auch sagen, ja, vielleicht fehlt das kollektive Gespräch, so die gesellschaftliche Verständigung zwischen uns, wirklich der gesamten Bevölkerung, nehmen wir jetzt mal Deutschlands, da hapert es. Ich glaube, da ist was dran. Ne? Da sind wir bei solchen Phänomenen wie Filterblasen, sprechen wir wahrscheinlich noch drüber. Ne? Also die Frage ist, dass wir uns in voneinander doch weitgehend abgeschotteten Öffentlichkeiten oder Kommunikationsräumen, ist jetzt das bessere Wort, bewegen und dass da manchmal vielleicht auch eben dieses, ja, der Austausch über bestimmte Grenzen hinweg dann einfach hapert. Ja, würde ich sehen, da ist was dran. Und das ist schon auch mittellangfristig eine Herausforderung bzw. auch eine Gefahr für ein demokratisches Miteinander.
Und wie können wir damit umgehen? Mit dieser Gefahr oder was braucht es dafür?
Naja, also würde sagen, wenn ich das wüsste, hätte ich das auch für den Bundestag kandidiert oder sowas. habe ich nicht. Aber ich glaube, es gibt ein paar Anhaltspunkte. Also ein Punkt ist, dass es, glaube ich, schon mal einerseits wichtig ist, da sind wir auch wieder natürlich beim Stichwort Social Media, was du vorhin gesagt hast, erstmal klar zu sein, okay, dass ich diese Algorithmenlogik, denen wir in der digitalen Kommunikation alle unterliegen, dass ich mir das schon mal bewusst bin, ne? Dass ich einfach im Internet bei fast allen Anbietern, ob das jetzt Google ist oder eben Facebook oder Twitter oder sowas, tendenziell mehr von dem kriege, was ich mag, was ich kenne. Das ist also die Wahrscheinlichkeit, dass ich was Ungewöhnliches, was ganz Alternatives zu meiner eigenen Wahrnehmung sehe, ist schon mal niedriger in diesen Algorithmenlogiken. Das ist ja schon mal, wenn ich das weiß und mich entsprechend verhalten kann, ist ja schon mal was. Also ich versuche das auch jetzt ganz individuell zu beherzigen, indem ich jetzt eben, ich bin also Friedrich-Ebert-Stiftung ist in Freundschaft mit der SPD verbunden, also ich bin in so einer Social-Media-Kommunikation in so einer SPD-Blase drin, dass ich aber dann auch mich bemühe, im regelmäßigen einfach auch Sachen von anderen Parteien zu liken, um meinen Algorithmus zu verwirren. Ne? Also damit da auch immer mal zumindest eine gewisse Andersartigkeit auch mal reinkommt in meine Blase. Sowas kann ich selber machen. Auf gesellschaftlicher Ebene oder auf größerer Ebene wird es natürlich schwieriger. Aber ich glaube, da ist natürlich auch die Frage, oder ich glaube, da kann man viel durch Gesprächsorganisation auch erreichen. In unserem Buch schreiben wir viel auch darüber, dass man schon eine ganze Menge, auch wenn ich ein bestimmtes Ziel habe mit meiner Kommunikation, dass ich auch was dafür tun kann, das zu erreichen. Konkretes Beispiel aus dieser Woche. Jetzt war ja gerade, oder ist dieser Tage, gibt es ja viele Feiern zum Stichwort 60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen. 1961 wurden die ersten türkischen Gastarbeiter und Gastarbeiter dann nach Deutschland geholt. Da gibt es jetzt viele Feierstunden. Wir haben mit einem kleinen Altonaer Verein, Flax e.V., der sich vor allem um die Interessen von eingewanderten Frauen und ihren weiblichen Nachkommen kümmert, zusammengetan und gesagt, wir wollen da irgendwas machen, haben einen Filmabend gemacht. Und wenn wir so als Ebert-Stiftung zu so einem Filmabend einladen, dann kommen halt natürlich Leute, die vielleicht auch die SPD nicht so ganz doof finden, da kommen aber überwiegend auch Leute, die tendenziell höher gebildet sind, die sich mit dem Thema schon mal beschäftigt haben. Also auch das ist natürlich eine Bubble wieder so. Und dann hat aber dieser Flax e.V., die betreiben Mehrgenerationenhäuser. Da haben wir gesagt, okay, lass uns Public Viewing machen. Wir gehen eben in diese Mehrgenerationenhäuser und dann haben wir eben auch eine Dolmetschung besorgt, dass eben dann waren eben viele auch eben ältere türkeistämmige Frauen da, die teilweise eben wenig bis gar nicht Deutsch sprachen. Da gab es aber eine Übersetzung. Also sowas kann ich dann eben organisieren, dass man dann eben, die werden nie freiwillig in die Ebert-Stiftungsveranstaltung gekommen. Die hätten es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, weil wir die kommunikativ nicht erreichen. Aber so kann ich durch einen Partner, der Zugänge zu einer Zielgruppe hat, die ich gerne erreichen möchte, durch Organisation, zum Beispiel indem ich eine Dolmetschung organisiere, auch durch die Wahl des Ortes, dass ich nicht warte, dass jemand, mit dem ich sprechen will, zu mir kommt, sondern dass ich, wenn ich mit ihm sprechen will, dorthin gehe. Da kann ich schon ein bisschen was tun, um eben zumindest meine eigene Blase im gewissen Maße zu überwinden. Und ich glaube, solche Formate brauchen wir. Und da ist ja ein bisschen was entstanden in den letzten Jahren, aber ich glaube, das ist total wichtig, dass man immer wieder gezielt organisierte Gespräche über wichtige gesellschaftliche Fragen macht, die man eben so organisiert, dass Menschen aus verschiedenen Kommunikationsräumen zusammenkommen.
Sehr spannend, ja.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also das Tolle war, also meine Lieblingserlebnis war, also wir hatten die Regisseurin da, dieses Films, Töchter des Aufbruchs heißt der Film, der eben auch so ganz verschiedene Frauen, Gespräche mit eingewanderten Frauen aus ganz verschiedenen Zeiten und sowas und auch mit deren Töchtern führt. Und dann ist man hinterher sozusagen, ja, und sozusagen jetzt reden wir ein bisschen drüber, wer hat da eine Frage, und da meldet sich eine von den etwas älteren türkischen Damen zu Wort und fing an zu erzählen sozusagen. Das ist so ihre Geschichte, und dann wurde die Moderatorin immer ein bisschen unruhig und sagt, ja, und was ist Ihre Frage? Und dachte sie, das ist nicht meine Frage, das ist meine Geschichte. Oh. Das fand ich total super. Ne? Also ja. Weil, genau, darum geht's. Ne? Wir müssen uns auch unsere Geschichten gegenseitig erzählen. Und sozusagen auch dieses Setting sozusagen da oben ist, ne? die Expertin, in dem Fall die Regisseurin, hier unten sind wir, so die Fragesteller, hat ja auch eine Hierarchie da drin, das einfach zu überwinden und zu sagen, ich erzähle jetzt mal meine Geschichte. Fand ich total super. Glaube ich, wäre sonst nicht passiert, ne? Wenn wir in so einem normalen, anführungsstrichen Veranstaltungsraum oder im Kino sonst machen, als wir die Ebert-Stiftung im Kino gewesen wären, wäre, glaube ich, so eine Situation nicht passiert. Das hat mich total, total gefreut. Und allein natürlich auch dieses, dass man übersetzt dann.
Das drosselt die Geschwindigkeit,
genau.
Habe ich das Gefühl.
Und das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Also gerade weil eben relativ viele Menschen da waren, die jetzt nicht Deutsch als Muttersprache haben, die vielleicht auch gar nicht so super gut Deutsch verstehen. Dann hat man eben eine andere Redegeschwindigkeit, wird es nochmal übersetzt werden und sowas. Auch das war, glaube ich, total sinnvoll für diesen Abend, aber auch anders als sonst.
Mir fällt noch ein Beispiel ein. Ich saß hier, das war das erste, nach dem ersten Lockdown, unser erster Gast war Düsen Tekkal, die viele vielleicht kennen. Sie ist so Menschenrechtsaktivistin, Kriegsjournalistin und so. Sie hat German Dream aufgebaut, ist hier auch ein Begriff. Und was sie gemacht hat, ist, wir müssen mehr über Werte sprechen. Sie ist, kommt aus einer jesidischen Familie. Ihre Eltern sind auch in den 60er, 70er, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, gekommen. Und mit 11 Kindern dann in Deutschland, die alle großartig sind, eine ganz tolle Familie, die so viel bewegt. Sie hatte gerade das Bundesverdienstkreuz sogar bekommen, war also mehr als stolz, sie zu kennen. Und sie hat was gemacht, sie hat gesagt, wir müssen mehr über Werte sprechen, überhaupt in unserem Leben und Bildungssystem vor allem. Und sie hat, wer hatte das Schulfach Werte? Niemand natürlich. Das wird dann höchstens mal in Ethik und Religion so, diese Randfächer, wo man gerne fehlt, eingeschleust. Und sie hat Wertedialoge, bringt sie seit Jahren in Schulen mit sogenannten WertebotschafterInnen, wo ich eine sein darf. Und gestern zufällig hatte ich auch einen Wertedialog mit Schülern aus dem bayerischen Raum, es war digital natürlich. Und die waren, weil du gerade Geschichten sagst, man erzählt dann also von sich und da sind noch andere Wertebotschafter. Und die waren alle so, sag nach, das ist so toll zu hören, wie Werte beziehungsweise was das eigentlich bedeutet und so im alltäglichen Leben und auch in einem Lebenslauf und in Karrieren und so bedeuten kann, war ich ganz berührt und dachte, ja, so kann man es halt auch machen. Wenn es das Fach nicht gibt, wenn das Kultusministerium nicht mit dir spricht, weil es zu schwierig ist, dann finde ich halt was und biete es an, und es werden auch immer durch ihre Bekanntheit auch immer mehr Schulen machen damit. Also das auch als Geschichte, da überwindet man so Räume, so Blasen auch. Ich habe dir und uns gerade zugehört, und natürlich jemand, der sich auch mit dem Thema Kommunikation viel auseinandergesetzt hat, ist Kübra Gümüşay, die dieses wunderbare, sie ist Journalistin und Bestsellerautorin dieses wunderbaren Buches. Und da spricht sie, und das passt vielleicht gerade zu dem, was wir sagten, viel über, wie Kommunikation und Sprache auch Zugehörigkeit schafft, natürlich Meinungen, aber auch Identitäten ja bildet. Umso mehr ich mich mit eben der einen Seite auseinandersetze, identifiziere ich mich im Zweifel damit auch mehr. Und wir haben es jetzt schon gesagt, aber ich möchte daraus auch ein schönes Zitat daraus vorlesen, weil genau das, dass Kommunikation Identitäten bildet, das wissen natürlich Algorithmen auch. Und im Hinblick eben auf unsere zunehmend digitale Welt und unsere Gesellschaft beschreibt sie in diesem Buch folgende Stelle, sind wir uns wirklich der Gefahr bewusst, in der diese Entwicklung liegt? Was passiert, wenn wir uns permanent im immer radikaleren, politischeren Gegnern abarbeiten und das aufnehmen, was unser Weltbild bestätigt? Wenn die Gatekeeper unserer Zeit, Google, Facebook und Co., uns durch ihre Algorithmen immer wieder das zeigen, von dem sie vermuten, dass wir sehen wollen. Ich fand das sehr stark, und weil sie also diese Gefahr auch deutlich macht, was müssen wir denn, und wir sind ja jetzt hier auch akademische Menschen zum großen Teil, die sich auch leisten können, die auch Lust haben, das ist ja nicht nur eine finanzielle Frage, sondern eine Hirnfrage auch, Lust haben, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Was kann man tun, um eben, weil die Digitalisierung ist da, ob wir wollen oder nicht, und die wird auch immer schärfer. Wie können wir dem klarer begegnen, auch dieser Gefahr? Mhm. Die individuellen hast du jetzt schon gesagt, aber dazu brauchst du natürlich auch die Möglichkeit, die Kapazität, sich dem zu stellen.
Naja, wir haben ja, glaube ich, alle jetzt auch festgestellt, dass was auch für Potenziale in der digitalen Kommunikation da sind. Ne? Also diese ganze Lockdown-Zeit, wo man auf einmal dann eben darauf angewiesen war, elektronisch zu kommunizieren, hat mir zumindest auch nochmal die Augen geöffnet, wie toll das ist. Ne? Also allein, dass man eben Distanzen so leicht überwinden kann, über Skype oder Zoom oder was auch immer, das ist natürlich schon toll. Und ich meine, damit viel mehr Kontakte zu Freunden, die in München oder in Frankfurt oder sonst wo wohnen, hätte man auch ohne Corona mal machen können, ne? Aber sind wir nicht drauf gekommen, ganz schnöde gesagt. Also so da ist natürlich auch total viel Potenzial drin. Zu dem, was Kübra geschrieben hat, also sie ist natürlich da selber auch jemand, ne? Sie ist schon jemand, der sehr stark auch im Fokus steht, der sehr stark angegriffen wird.
Der sich abarbeitet.
Verunglimpft wird auch, beleidigt wird und sowas aus der rechten Ecke, teilweise auch aus anderen Ecken. Dass sie dann eine gewisse Müdigkeit irgendwann verspürt, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn man jetzt guckt, das Problem ist ja immer dabei, gar nicht unbedingt, wer ist mein Gesprächsgegner oder Gegnerin in dem Fall, also die Person, die mich angreift, jetzt was Blödes auf Facebook schreibt oder sowas, sondern die ist nicht das Problem, sondern die Öffentlichkeit, also all die mitlesen, die sind die Herausforderung. Und ich hätte auch niemals Lust, mich, also wie zum Beispiel auf unserer Ebert-Stiftung, Social-Media-Kanälen, trollt natürlich die AfD auch ständig rum. So und jetzt habe ich da irgendwie eigentlich selten Lust, da jetzt groß drauf zu reagieren, aber ich weiß gut, das lesen ja auch normale Bürgerinnen und Bürger, also nochmal in Anführungsstrichen, also muss ich da schon irgendwie drauf reagieren. Das ist, glaube ich, das Mühsame, aber ich glaube, das muss auch sein. Ich glaube, ich werde natürlich nie jetzt in so einer Facebook-Kommentare hin und her und der eine schreibt das und ich schreibe, antworte dann das andere, werde ich natürlich den ursprünglichen Autor des Hasspostings nicht überzeugen. Ne? Also solche Facebook-Diskussionen enden ja nicht damit so, ach ja, prima, du hast recht und ich trete jetzt in die SPD ein. Nee, eher selten, also nie. Aber dass ich mich eben dazu verhalte, um eben damit die anderen, die mitlesen, meine Haltung auch sehen. Und so eine Regel, die wir immer empfehlen, also das gilt jetzt sowohl für uns beruflich, in unserer Institution ist das so, die wir aber auch in Stefanie und ich jetzt in dem Buch sagen, ist, sagen, jeglicher Form von Diskriminierung, von Beleidigung muss zumindest widersprochen werden. Ne? Also wenn jemand irgendwas Rassistisches oder sowas schreibt, also wenn es richtig heftig ist, dann löschen wir das schon auch, so ist nicht, aber wenn es so an der Grenze ist, dann auf jeden Fall widersprechen, zumindest irgendwie sagen oder eben schreiben. Also erstens sehe ich völlig anders und zweitens finde ich völlig unangemessen, dass du das hier sagst oder schreibst. So, ne? Also mindestens das ist, glaube ich, total wichtig in dem Moment, wo ich eine gewisse Öffentlichkeit habe, also wo andere mithören oder mitreden. Und das macht Kübra auch, das weiß ich. Sie ist da ja tatsächlich auch jemand, die sehr aktiv ist in sozialen Medien und da dann auch drauf geht. Und das, man muss dann vielleicht nicht eine ewig lange Debatte dann da in den Kommentarspalten. Das führt dann vielleicht nichts dahin, aber zumindest dieses klar widersprechen und die eigene Haltung deutlich machen, wenn es so um Angriffe, Beleidigungen, Rassismus und sowas geht. Das halte ich für total wichtig, weil du weißt ja nie, wer noch alles so mitliest und dabei ist.
und mitliest. Und Digitales wird ja auch schnell analog. Also wenn man so öffentlich und ist, dann Morddrohungen und so, das gibt es ja bei allen Politikerinnen oder Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Ja. Aber das passt vielleicht auch, das Buchmessen-Skandal ist, glaube ich, ein Begriff gerade. Das bringt mich gerade einfach darauf, was du gesagt hast, weil ich frage mich, gibt es nicht noch mehr Druck oder Beweislast auf die, die sowieso schon beweisen müssen, dass sie dazugehören zum Beispiel, dass sie ihre Meinung vertreten dürfen. Und jetzt bei der Buchmesse haben viele People of Color, aber auch Menschen mit Behinderungen gesagt, wir gehen nicht auf die Buchmesse, solange rechtsradikale Verlage da vertreten sind. Ich habe gestern was sehr Interessantes gelesen, wo drin stand, das ist natürlich Wasser auf den Mühlen dieser Verlage. Es wäre aber auch Wasser auf den Mühlen, wenn sie wenn die Buchmesse entschieden hätte, ich lasse sie raus, weil dann hätten sie geklagt, das wäre keine Meinungsmache, dann hätten sie noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. How to handle?
Ist ein schmaler Grat und gibt kein Patentrezept. Ich habe das miterlebt vor ein paar Jahren, war irgend so ein Katholikentag, ich habe vergessen, welches Jahr und wo, aber das war das erste Mal, dass damals die Leitung des Katholikentags gesagt hat, okay, wir laden prinzipiell grundsätzlich niemanden von der AfD ein. Nirgendwo soll hier jemand von der AfD sprechen, ein paar Jahre her. So, und was ist passiert? Sagen die ganze Zeit des Katholikentages wurde quasi nur darüber berichtet. Mhm. Es war also ein totaler Schuss ins Knie, leider, von den Organisatoren haben sie hinterher auch selber, sehen sie selber auch so, ne, weil man eben dadurch, wie du sagst, ich finde auch, die Frankfurter Buchmesse ist schon ganz schön dumm, ich meine, der hat gerade irgendwie eine tolle Frauenbuchpreis bekommen, für ihren Roman, wie eine Frau mit einer Vergewaltigung mit dem Schicksal umgeht und sowas. Da habe ich jetzt halb so viel drüber gelesen, wie über diese blöden rechten Verlage, die da irgendwo so einen Eckstand haben, wahrscheinlich, weiß nicht, aber so. Also das ist das Blöde daran. Und dann bin immer mal wieder beim Evangelischen Kirchentag involviert, ehrenamtlich. Und dann hatten halt der letzte Evangelische Kirchentag hat dann gesagt, okay, auf dieser Erfahrung vom Katholikentag, wie machen wir das jetzt? So mit dieser AfD-Geschichte. Und die haben dann gesagt, okay, wir machen ein relativ prominentes Podium, wo wir gezielt irgendwie, es gibt ja so eine Vereinigung irgendwie Christinnen und Christen, nee, ich glaube nur Christen in der AfD oder sowas, da laden wir dann die Sprecherin ein und da spricht dann, in dem Fall war es der Berliner Bischof, war jetzt 2017 bei dem Berliner Kirchentag, der Berliner Bischof, und die sprechen dann miteinander, das kündigen wir auch relativ groß an und das war es dann aber und dann sonst nicht. Fand ich relativ elegant, zu sagen, okay.
Hat's auch geklappt?
Ja, hat stattgefunden. Es wurde auch darüber berichtet, aber irgendwie nicht so in dem Maß. Es war wohl auch, ich war nicht selber da, ehrlich gesagt, aber was ich jetzt gehört habe von einer Kollegin, die da war, war wohl auch tatsächlich ein ganz ordentliches Gespräch, dass die jetzt da relativ interessant miteinander geredet haben bei aller Verschiedenheit ihrer Position. Aber man hat das so ein bisschen so proaktiv rausgenommen, dass es eben ne Boykott ist dann wieder, zieht viel Kommunikation nach sich, die vielleicht nicht so gut kanalisierbar ist. Fand ich so einen eleganten Weg, ne, weil du hast völlig recht, ne, gerade die organisierte Rechte, also AfD und ihre Umfelder, die wollen das ja auch, ne, wollen ja solche Ausladungen, um dann damit viel Kommunikation zu machen. Da ist natürlich wichtig, über das Stöckchen nicht zu springen, aber man darf sie eben auch nicht größer machen, als sie sind. Es ist natürlich eine auch demokratisch legitimierte politische Geschmacksrichtung bei uns, aber es ist eben auch nicht die große. Und es gibt eine Kommunikation oder mehrere natürlich kommunikationswissenschaftliche Untersuchungen. Ich kenne eine von Carsten Reinemann, auch ein Münchner Prof, in dieser Frühphase der AfD, also 2013, wir erinnern uns, sind die ja nicht in den Bundestag eingezogen und knapp. Und dann kam diese Phase, wo sie bei relativ vielen Landtagswahlen immer über die 5%-Hürde gekommen sind in Ostdeutschland und so weiter. Und es war auch noch die Phase natürlich dann, wo sie sich radikalisiert haben, stärker Anti-Einwanderung, Lucke raus und sowas, ihr erinnert euch. Und in dieser Phase, also des Aufstiegs der AfD, waren die relativ häufig eben eingeladen, auch gerade in große TV-Talkshows, ne, bei Günther Jauch, was da habe ich, glaube ich, damals noch nicht wieder Anne Will, aber wie dem auch sei. Und der hat dann einfach die Wahrnehmung untersucht, wie das einfach auf Fernsehzuschauerinnen, auf Bürgerinnen und Bürger gewirkt hat. Und also erstens war die AfD damals überrepräsentiert, ne, sie wurde eben häufiger eingeladen als andere kleine Parteien, wie FDP, Linke oder sowas, ne, die waren eben dann vergleichsweise weniger eingeladen. Und zum anderen war aber auch die Wahrnehmung bei vielen, gerade bei Menschen, die vielleicht nicht sich ständig mit Politik beschäftigen, aber sowas dann mal gucken, dass die wurden immer systematisch überschätzt. Also die Bedeutung der AfD, haben wir gefragt nach so einer TV-Talkshow, wo das erste Mal Höcke damals bei Will oder bei irgendwem war. Das war die Geschichte, wo er die Deutschlandfahne so auf die Lehne gelegt hat, das ging dann ja auch durch die Presse. Man hatte der Professor Reinemann dann eben hinter der TV-Zuschauer befragt, was glaubt ihr, wo steht denn die AfD gerade so in Umfragen? Haben relativ viele eben gesagt, ja, bei 25%. Das waren halt vier Leute, einer davon war AfD, also wird jeder wohl irgendwie für ein Viertel stehen. Ne? So, und das ist natürlich auch eine vollkommene Überschätzung. Damals stand die AfD irgendwie in Umfragen so bei um die 10%. Wo man eben sieht, ne, dass solche medialen Mechanismen eben wiederum Wahrnehmung prägen und auch, das meine ich mit nicht größer machen, als sie sind. Und ich fand sowas, wie eben der Kirchentag gemacht hat, okay, wir grenzen nicht komplett aus, sie kriegen ihren Platz, aber der Platz ist sehr begrenzt und wir reden auch nicht ständig drüber. Mhm. Wir selber reden nicht ständig über die AfD, fand ich so einen relativ eleganten Mittelweg, wo sich, glaube ich, auch andere jetzt orientieren, so an diesen Erfahrungen. Mhm.
Danke dazu. Es ist sicher auch eine Aufgabe an den Moderator solcher Gesprächsrunden. Jetzt nicht nur an der Bild, natürlich, sondern auch kleine, ich erinnere mich an alle, die AfD-Vertreter auch sehr viel rausgenommen haben. Ist das die Aufgabe an die Moderatoren zur Veranstaltung? Wenn ja,
gibt es. Unbedingt. Das ist total wichtig. Ist auch also haben wir auch in dem Buch drin eine längere Passage, dass ich das für total wichtig halte, ne, wenn man halt solche in so einer Runde ist. Wir werden alle, zum Beispiel in der Ebert-Stiftung, wir werden alle geschult. Ne? Also jeder von uns Kolleginnen und Kollegen, die eben Moderationsaufgaben übernehmen, wie ich auch, wir kriegen immer, also sowieso Moderationstraining, aber auch genau zu diesem Thema. Weil wir ja wissen, es ist auch ein alter Hut, ehrlich gesagt, das hat die NPD eben früher auch gemacht, die sogenannte Wortergreifungsstrategie. Ne? Ich setze mich mit drei Leuten hier hin und dann, wenn es irgendwann die Möglichkeit gibt, melden wir uns alle drei und sozusagen sind die ersten drei Wortmeldungen schon mal aus dem NPD-Umfeld. Wir sitzen nicht zusammen, wir setzen uns verteilt hin, damit es nicht so auffällt und so. Das ist eine Strategie, das macht die AfD auch, macht die auch in unseren Veranstaltungen und sowas. Das heißt, das muss ich wissen.
Und andere Extreme wahrscheinlich auch.
Ja, klar.
Die AfD jetzt verdienen immer als...
Ja, nee, ist richtig. Link,
genau.
Ja.
genau.
Und das heißt, da muss ich drauf reagieren, als Moderator, indem ich dann sage, okay, das ist jetzt sozusagen, die gehen alle in die gleiche Richtung, die Frage haben wir jetzt aufgenommen, vielleicht möchte noch jemand anders auch eine Frage zu einem anderen Bereich stellen, dass man sozusagen das immer wieder öffnet. Dann auch, wenn jetzt ich keinen Podiumsgast habe, der sehr, sehr dominant auftritt, und ich dann auch gezielt sage, ne, wir sind ja hier mehrere, was sagen Sie denn jetzt mal dazu? Sie haben nicht so viel gesagt, ne, dass ich da ein bisschen auf die gleichmäßige Verteilung auch von Redeanteilen achte, ist da so ein Punkt. Und auch da gilt, wenn es jetzt zum Beispiel, ist mir einmal passiert, dann eben eine Äußerung aus dem Publikum kam, die ich persönlich eben als rassistisch empfunden habe und dem wurde jetzt aber nicht war schon in Form einer Frage an einen meiner Podiumsgäste, der das darauf irgendwie nicht groß reagiert hat, dann habe ich auch gesagt, ne, liebes Publikum, ich verlasse jetzt die Rolle des Moderators, ist mir aber jetzt ein Anliegen, zu dem, was gerade gesagt worden ist, nochmal Stellung zu beziehen, weil ich fand diese Aussage nicht angemessen, ich sehe das anders, ne, diesen Widerspruch dann zu äußern, den ich vorhin gesagt habe. Also ich glaube, das kann man trainieren, sollte man aber auch, wenn man in so einem Kontext unterwegs ist.
Ich muss kurz da drauf springen, weil es einmal praktisch zu machen, jetzt ist ja nicht jeder Moderator hier und wir bewegen uns ja eben nicht nur in öffentlichen Räumen, weder digital noch analog. Wie ist es denn im kleineren Umfeld? Also ich versuche mal ein Beispiel zu nehmen. Wir haben Männlein, Weiblein schon genannt. Es ist ja das Mansplaining, kennen alle Frauen, auch im unternehmerischen Kontext. Es ist ja manchmal nur, und das gibt's auch in Familien und in Beziehungen und alles, dass irgendwie man das Gefühl hat, also das fand ich jetzt nicht richtig, das ist ja gar nicht rassistisch oder so, sondern dann geht's einfach einen Moment, da wurde auch eine Grenze vielleicht übergangen. Man fühlt sich nicht gehört, nicht gesehen. Darum geht's ja auch in den... Deswegen brauchen wir mehr Vielfalt in Teams, weil die zu besseren Lösungen, Innovationen kommen und so weiter. Also ein ganz großer Bereich. Wie mache ich es denn praktisch, wenn ich nehme jetzt mal als Beispiel, aber vielleicht habt ihr auch Beispiele, in einem Meeting sitze und merke, nicht wirklich hört mir jetzt jemand zu oder vielleicht auch anderen, die zu unterrepräsentierten Gruppen hier kommen. Es wird eigentlich nur, dass man wird sich, also man gegenseitig auf die Schulter geklopft für das, was schon lief oder wir machen es eh gleich, wie, es ist klar, es steht im Raum, was getan wird und wir sind hier nur noch zur Dekoration oder so. Wie geht man dann damit um? Also wenn man gar nicht das Mandat zu einer Moderation quasi hat.
Naja, also du hast ja, bist ja immer berechtigt, als Gesprächsteilnehmerin auch deine eigenen Wahrnehmungen zu schildern. So,
man wird halt sehr lästig auch, wenn man das immer macht.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also das eine wäre eben die Frage, ist die Grenze so stark überschritten, dass ich eben das Bedürfnis habe, unmittelbar zu reagieren, dann sollte ich das machen. Also das dann runterschlucken, glaube ich, bringt irgendwie auch nichts. So. Das andere ist aber natürlich dann auch die Frage, ob ich dann mich langfristig darum kümmere, dass ich solche Sachen ändere. Ne? Dass ich zum Beispiel dann sage, wenn es jetzt ein Business-Meeting war zu meiner Chefin oder meinem Chef, du sag mal, die Zusammensetzung bei dem Meeting, das war doch irgendwie eine schräge Geschichte. Wir waren da zwar zu acht, aber eigentlich haben nur zwei geredet. Also entweder weil die Struktur unseres Gesprächs nicht richtig oder vielleicht waren wir auch die falschen Leute. Kann man das beim nächsten Mal anders machen? Oder müssten wir nicht gezielt Kollegin XY noch mit dazu holen, weil die doch eine ganz andere Perspektive einbringt? Das kann man natürlich, also Stefanie ist auch so ein Mensch, meine Frau jetzt, wenn die hier wäre, ne, sie ist irgendwie, sie sieht jünger aus, als sie ist, sie ist irgendwie relativ schmal, sie ist relativ klein, also der typische Typ Frau, der immer unterschätzt wird und gerne übersehen wird, so, ne? Und sie ist aber, sie findet es auch wahnsinnig lästig, dann immer sozusagen auf den Tisch zu hauen. Also sie ist jetzt Vizepräsidentin ihrer Hochschule, natürlich auch irgendwie alle anderen sind Männer um sie rum und sowas und deutlich älter und deutlich mitteilungsbedürftiger. So, wo sie dann auch schon, ich bin dann auch mal so, ja, dann sag doch was, dann mach deinen Punkt. Und so, nee, hab ich keinen Bock drauf. So, aber sie wäre dann so jemand, der dann halt hinterher sowas macht, das Meeting quasi dann über sich ergehen lässt. Und dann aber hinterher den Präsidenten, den Hochschulpräsidenten, mit dem sie eben auch ganz gut kann, wo ein Vertrauensverhältnis ist, sagt, boah, nee, wir so eine Art von Meeting, also entweder komme ich einfach nicht mehr, weil was soll ich hier, wenn ihr euch alle auf die Schulter klopft, oder wir machen das irgendwie anders. Also das ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit, dann eben nicht in der unmittelbaren Situation, aber dann hinterher zu versuchen, vielleicht die Rahmenbedingungen solcher unguten Kommunikationssettings ein bisschen zu verändern.
Die Rahmenbedingungen sind natürlich festgelegt von denen, die
mitteilungsbedürftig sind. Das ist richtig, ja. Das ist nicht einfach.
Wir haben da noch einen Platz. Zu dem Thema, wann sage ich was, sage ich das im Meeting oder hinterher. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass es, auch wenn es lästig ist, und ich bin auch eine von den Menschen, die deswegen als lästig empfunden wird, ich glaube, es ist trotzdem ganz wichtig, in der Situation was zu sagen, weil man schafft ja sonst nie diese Möglichkeit für andere, die sich noch weniger trauen, ihren Mund aufzumachen. Und ich glaube, wenn man, trotzdem ist man ja noch gut in einem Mann-Frau-Verhältnis, ist die Frau die unterrepräsentiertere, aber in einem, keine Ahnung, ethnischen Zusammensetzung wären wir als weiße Frau, oder wäre ich als weiße Frau ja immer noch die überrepräsentierte Gruppe. Und ich glaube, deswegen ist es immer noch ganz wichtig, dann was zu sagen, weil wir sonst nie zu dieser Möglichkeit kommen, dass auch eine Person, die nicht weiß und nicht einen deutschen Hintergrund hat, was sagt. Und ich glaube, das ist für mich, auch wenn es lästig ist und es gibt Tage, da hat man nicht diese Energie, aber wenn es den Tag gibt, dass ich diese Energie habe, ich glaube, ich würde immer dafür, also immer einfach trotzdem was sagen, auch wenn es lästig ist.
Ja. Finde ich gut.
Ja. Doch, dann ist das Thema auch ab und an rum. Und eine Sache, die manchmal natürlich funktioniert, ist einfach auf der festen Ebene zu bleiben. Also nicht zu sagen, ich wurde nicht gehört oder die Person wurde nicht gehört, sondern zu sagen, mal eine Stunde zusammen. Wir haben in dieser Stunde drei Perspektiven nicht gehört. Drei Menschen konnten nicht sprechen. Mhm. Und damit quasi auf einer eher sachlichen, weniger emotionalen Ebene unterwegs zu sein. Das hat nicht immer, aber dann bin ich nicht so diese, schon wieder diese, hallo, ich will auch
was
sagen.
Ja.
Da spricht ein bisschen mehr die Sprache der anderen.
Der Fakten.
So, ich glaube, man kann auch ganz gut mit, man muss ja gar nicht eine Aussage machen, man kann ja oft einfach nur eine Frage in den Raum stellen, so wie du das gesagt hast. Und oftmals wird ja dann schon was ausgelöst bei denjenigen, die.
Also ich arbeite ja auch in einem sehr männerdominierten Bereich wir haben uns gerade jetzt in Corona-Zeit und digitalen Meetings und so weiter viel damit auseinandergesetzt, wie werden wir denn überhaupt noch gehört? Oder draußen wird man noch weniger gehört. Und haben uns viel mit der Sprache der Macht oder machtvolle Sprache auseinandergesetzt. Und wir haben es einmal angewandt, diese machtvolle Sprache heißt ja wirklich, spreche nur drei Worte. Jetzt rede ich. Das hört sich total frech an, aber solche Indikationen mal zu setzen, Und gerade in solchen Kontexten, die immer wieder gleich blöd ablaufen, ich komme in die Hölle dafür. Ich komme überhaupt nicht in die Hölle dafür. Ich redete nämlich dann danach. Also drei Worte und die Sprache der Macht finde ich manchmal auch. Deswegen stimme ich dir zu, ganz wirkungsvoll. Und, aber auch das hinterher finde ich schon mal. Also nochmal klüger drauf
zu beides.
Nicht nur zu stören.
Ja.
Ich habe noch außerhalb des beruflichen Kontexts einfach im Privaten, weil wir immer fragen, wie übersetzen wir das, was wir hier tun, jetzt geht es uns aber auch heute, wie tragen wir es weiter? Ja? Hat so sowas hier eine Kraft? Ja, wenn jeder damit mit irgendeinem Werkzeug rausgeht und gestärkt rausgeht. Und wie beratet ihr oder wie helft ihr Leuten, die sagen, wie kann ich mich im privaten Umfeld, wenn ich sitze am Tisch mit 8 Leuten, wir essen schön, alle haben sich lieb, und dann kommt ein leidiges Thema auf, keine Ahnung, Corona, Rassismus, sicherlich wenn man nicht nur dieses Frau-Mann-Thema und wie, dann will man den schönen Abend nicht stören, dann will man im leisen Geplänke bleiben über Urlaub und Sylt und irgendwas sehen. Ja, das ist ganz, also ich provoziere tatsächlich heute Abend bewusst zu Hause, aber ich bin ja auch geübt im Moderieren, aber wie sagst du das anderen? Was gibst du als Tipp? Weil das kann nämlich total toll und unter Alzheimer ein großartiger Abend werden, wenn man auch diskutiert hat, aber warum haben wir so eine Angst?
Ja.
Davor jemanden, den wir wirklich schätzen, nicht jetzt feststelle, du bist bei irgendwas voll die blöde Kuh, denke, kann man denn so eine Meinung haben, ey, die mag ich das so gern? Und dann eben vielleicht zu fragen, warum denkst du so? Oder wovor hast du denn Angst? Mhm. Oder was sind deine Tipps da, dass man das gute Gespräch auch zu Hause üben kann? Weil das liebe Gespräch ist einfach, aber es ist nicht. Mhm.
Aber ich finde, du hast die Antwort ja gleich mitgegeben. Ich finde, was dann hilft, ist eben das Fragen stellen, ne? Und eben, ich glaube, das ist ja was total anderes. Also jetzt habt ihr bestimmt auch alle schon gehabt, ne? Also sozusagen, ne? Corona-Impfung, ja, nein, ist ja schon so ein Thema, wo man auch eine relativ konkrete Frage, aber doch ein interessantes Meinungsspektrum dazu, auch in der eigenen Familie durchaus hat. Und dann eben nicht zu sagen, oh, boah, bist du bescheuert, dich nicht impfen zu lassen? Sag mal, geht's noch? Sondern zu sagen, warum, was hält dich davon ab? Wo siehst du das kritisch, dich impfen zu lassen? So. Und ich glaube, also, ne, wenn ich Lust habe, so ein Gespräch zu führen, dann ist ja eröffnet mit den Fragen, ist natürlich viel, viel eröffnender, als wenn ich gleich in so eine Kontraposition gehe, weil dann kann es sich verhärten und eben der schöne Abend auch schnell unschön werden.
Ich hab da noch auch noch einen Gedanken, weil der passt irgendwie, glaube ich, meine These auch zu dem, aber egal ob es im Privaten oder im Öffentlichen oder im Meeting-Diskurs ist, dieses, ich glaube, es ist voll viel darum geht, so einen Umgang mit Unsicherheiten auch zu finden und auszuhalten, weil das ist ja in den TV-Shows nicht vorhanden, ich finde auch in ganz vielen Meetings, auch allein schon von der Agenda gar nicht möglich, dass es dann wirklich so ein Räume schafft, auch selber zu sagen, weil es gibt ja ein Staccato, man muss sofort was darauf antworten und dieses, sei es jetzt Thema Impfung oder irgendwas zu sagen, boah, berührt mich irgendwie auch, ich weiß es eigentlich gar nicht selber so genau, oder ich kann es erstmal gar nicht verstehen, ich weiß gar nicht, mir geht es damit einfach erstmal komisch, also sich selber so einen Umgang zu bauen, das kann man
erlauben.
Nur mit anderen, aber ich glaube, das ist auch, deswegen meine ich ein Riesenthema so von jetzt oder unserer Zeit, dass das kaum irgendwo stattfindet, weil das so mit Schwäche oder mit wenig Einschaltquoten oder was auch immer dann verbunden ist, aber wirklich Räume sind, wo man auch mal zögern kann, wo man auch mal einen Rückschritt macht, so ja, was ich eben gesagt habe, jetzt wo du so sprichst, denke ich mir auch, okay, war vielleicht irgendwie gar nicht so cool,
ja.
Oder wenn du so sprichst, wenn du das Thema sprichst, dann löst das in mir was weiß ich aus. Aber das zu ermöglichen, ich glaube, das kann man tatsächlich nur wahrscheinlich in klein, wo man eigentlich weiß, hier könnte ich es mal üben. So vorbildmäßig, hier üben wir das mal. Und im Großen dann kenne ich das eher, dass man dann wirklich auf Agenden oder auf Meetingkultur oder auch in die Rahmenbedingungen guckt, was braucht man eigentlich, dass man so sprechen kann. Ne? Dass man dann nicht mehr diese klassischen Feedback, was weiß ich, Regeln braucht, weil sie dann das einfach deckeln, sondern irgendwie eben einen anderen Rahmen braucht oder auch andere Moderation, wo Luft ist, wo man sagen kann, keine Ahnung, oder lass es mal drüber nachdenken, oder was empfindest du
das
auch?
Genau.
Ich glaube auch wirklich, dass dann auch mehr um so ein Thema, dass man auch was man für eine Resonanz dazu hat, ne? Also man sagen kann, ich stehe dazu und jetzt auch mal, ich habe keinen Plan, ich weiß es auch nicht. Mhm.
Jörg hat sich jetzt so oft schon gemeldet. Ich wollte noch mal einen neuen Aspekt dazu bringen, weil der mir heute ein bisschen zu kurz kommt. Wir gehen immer davon aus, dass es zwar unterschiedliche Meinungen gibt und einer Recht hat und der andere nicht Recht hat. Und ich glaube, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich hatte neulich ein Seminar und da hatte unsere Trainerin ein Bild gezeigt von zwei Menschen, die am Tisch sitzen. Der eine sieht eine 6 und der andere sieht eine 9. und sagt, heute ist das, was wir jetzt vereinbaren, dass jeder Recht hat in seinem eigenen Wertesystem. Und ich habe dieses Bild so oft schon zitiert, weil ich das total richtig finde. Ich glaube, wir haben verlernt, wenn wir in unserer Kommunikation, in Diskussion auch einzusehen, dass auch mal beide Seiten Recht haben können. Es ist nicht so, dass man immer als Sieger oder Verlierer aus einem Gespräch geht. Und ich glaube, man muss lernen, und das haben wir in unserer Gesellschaft irgendwie, finde ich, verlernt,
ja,
dass man auch mal einen Bruch machen kann und ohne einen Konsens rausgehen.
Ja.
Und das würde ich gerne, wollte ich jetzt nochmal mit hier mit euch teilen, zu sagen, ja, am Ende muss man nicht immer für seine Meinung kämpfen, weil ich glaube, dass es oft so ist, dass eben beide Seiten
kein Absolutheitsanspruch sein muss. Jörg?
Ja. Also erstmal wollte ich nur teilen, ich finde es ganz spannend, ich merke mir, wie da so einiges passiert. Und ich stelle so fest, es braucht anscheinend für ein Gespräch, was ungewohnt ist, also zum Beispiel so deine Situation, braucht es schon so ein paar Sachen. Also es braucht ein bisschen Mut. Ja, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt mal einen Schritt nach vorne, ich melde mich mal, sag mal, ich weiß es gerade nicht. Also auch als Führungskraft zum Beispiel, dass ich mich hinstelle und sage, ich weiß es nicht. Kann ich ja nicht sagen. Lass uns das gemeinsam. Es braucht eine gewisse Haltung, die ich dann auch mal loslasse, kombiniert mit Mut. Es braucht eine gewisse Energie auch, dass ich sage, okay, ich nehme mich des Themas an. Und es braucht Zeit. Mhm. Ich muss auch eine Zeit geben. Und da habe ich so zwei Punkte in der Hand, also zum Aspekt Zeit. Das eine ist, online, wir sind immer schneller. Es ist immer schneller und es ist immer mehr. Sich dann noch rauszunehmen aus diesem Strudel und zu sagen, so, ich nehme jetzt meine Zeit und gucke mir jetzt mal an, wie stehe ich jetzt zu einem bestimmten Thema. Wo ist vielleicht eine konträre Meinung? Es gibt gerade ein Format, das ist neu von Leon Winscheid, was ihr mit ihm kennt, das ist ein neuer Typ, der hat einen coolen Podcast, der hat viel betreutes Fühlen, heißt er. Und der hat jetzt ein Format als ZDF, das heißt mit Leon auf der Couch. Der holt sich ganz bewusst zwei Leute mit konträren Meinungen zu einem bestimmten Thema, immer was auch immer. Und das nicht anzugucken, das ist ganz interessant. So, Zeit ist das eine, um sich die Zeit zu nehmen im Online-Kontext, aber auch Leute, die Existenzängste haben, die vielleicht drei Jobs haben, die in Wimmelmannsberg, die haben leider nicht die Zeit und die Kapazität, sich auf so ein Gespräch einzulassen, so ein Gespräch zu suchen. Aber das ist das, was wir brauchen. Also Leute wie wir, die halt über Sylt reden und solche Sachen, wir müssen mehr auf solche Räume schaffen, wo wir mit anderen zusammenkommen. Ja, da sind auch Ehrenämter zum Beispiel ganz wichtig. Also ich habe mich jetzt zusammengesetzt mit Gobanio, mit diesen Duschbussen. Und ich sage, ich werde im November hingehen und ich werde dafür sorgen, dass ich Obdachlose nur duschen kann. Hm. Also auch sowas kann jeder für sich selber machen.
Absolut.
Ich wünsche mich aber auch hier.
Bitte? Ja, Ali, du mir sagst.
Ja.
Absolut. Dreimal im Leben Zivildienst machen. Ein Jahr lang. Finde ich super. Für alle, genau. Das hatte der Precht mal vorgeschlagen. Ja, weil es Priorität Z irgendwie in der Politik ist. Aber wenn man mit 65 oder 67 in Rente geht und dann ein Jahr Zivi, und da gibt es natürlich ein Drittel Leute, die sich den drücken, okay, aber halt zwei Drittel, ein Drittel macht es wahrscheinlich eh schon, aber ein Drittel könnte man noch gewinnen. Ich habe jetzt Simone, ich habe Steffi.
Ich habe nochmal eine Gegenthese-Frage. und zwar ist ja die These, lasst uns reden. Ich habe manchmal das Gefühl, wir waren ja heute Morgen schon mal bei Facebook und dieses wir senden immer mehr und die 6 und die 9, ich habe manchmal das Gefühl, wir reden aber auch immer mehr und tun total wenig. Hm? Und wenn ich manchmal Gespräche aus so einer Vogelperspektive, ich meine, eher so politisch im öffentlichen Raum betrachte, habe ich das Gefühl, weil wir auch so viel senden wollen und uns auch über Gespräche so viel selbst darstellen wollen, und es gar nicht unbedingt darum geht, dass wir jetzt den Inhalt lösen wollen, sondern wir finden für alles noch einen neuen Begriff. Also das ist nicht nur der Entrepreneur, es gibt auch den Intrapreneur, es gibt den Zeitpreneur und wahrscheinlich gibt es übermorgen noch einen dritten Preneur. Also als ein Beispiel, dass ich manchmal das Gefühl habe, geht es uns eigentlich wirklich um den Inhalt und schaffen wir es dann auch über den Inhalt zum Tun zu kommen? Oder, und deswegen die Frage an dich, der sich vielleicht professioneller oder tiefer damit beschäftigt, meine Frage so ein bisschen ist, müssen wir nicht irgendwann auch mal aufhören zu reden und über das Reden es noch mehr und selbst darstellen und noch mehr machen und wie kommen wir denn mal vom Lasst uns reden ins Tun? Also das ist sowas, was mich ganz viel beschäftigt, weil ich auch selber merke, dass ich auch dieses Ganze, wie gesagt, wir erklären noch mal was und ich poste auch noch mal was und ich erkläre es auch noch mal anders. Ob das wirklich so ist, also ist das eine richtige, was heißt richtige Beobachtung, es geht mir gar nicht um richtig oder falsch, aber das ist das, was mich so viel beschäftigt. Also reden wir fast zu viel. als Gegenthese zu, wir reden nur mit uns selber besser oder senden. Weil ich finde, das ist nur eine zweite Beobachtung, die nicht total
stimmt. Mhm.
Also ich glaube, dass es eben schichtspezifisch ist, ne, was du sagst. Ich fand ja dieses Buch von dem Reckwitz vor ein paar Jahren, Gesellschaft der Singularitäten, sehr, sehr überzeugend, der sich ja sozusagen gerade so eine, sagt, okay, die kommunikativ dominante Schicht, das ist eben so die Gruppe der eben akademisch gebildeten Menschen, die irgendwie in sozusagen Dienstleistungs- oder Wissensgesellschaftsberufen unterwegs sind. Und auf die trifft das zu, was du sagst. Ne? Wir reden eigentlich ständig und sehr gerne und haben auch dieses Bedürfnis, uns beim Reden selbst zu präsentieren, uns zu inszenieren, würde Reckwitz sagen. Aber die Kritik an seinem Buch, die ich sehr auch, also ich finde, es ist erhellend, aber ihm wurde dann vorgeworfen, dass er auch ziemlich große Teile der Gesellschaft nicht so richtig im Blick hat. Nämlich die nicht zu dieser Schicht gehören. Das sind gar nicht so wenige. Und da kommt das rein, was du auch gesagt hast. Ne? Also es gibt, glaube ich, relativ viele Leute, die sagen mit euren Salons, ja, wann soll ich das denn machen? Also nice to have, aber von 8 bis 10 am Freitagmorgen, da muss ich arbeiten. Also da sitze ich nicht im Café.
Ja, kannst du nicht leisten.
Genau, oder sowas. Ne? Da ist, glaube ich, sozusagen, das ist auch unser Anliegen mit Lasst uns reden, Stefanie und meins, zu sagen, okay, wir brauchen eben diese, haben wir schon drüber gesprochen heute, diese Dialogräume, die Teilöffentlichkeiten überwinden, wo verschiedene Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Das brauchen wir, glaube ich, weil sonst Gesellschaft droht auseinander zu fliegen und weil das Verbindende auch das, ja. Ne, der verbindende Informationsstand und sowas dann zu sehr auseinanderfliegt. Ich finde, ja, du hast einen Punkt zu sagen, ne, sozusagen ich gehöre ja auch zu dieser Schicht, die gerne und viel redet und sowas, ne, zu sagen, okay, wann komme ich auch ins Tun, ist natürlich ein berechtigter Punkt, natürlich zu sagen, okay, ne, wenn also in der klassischen Veranstaltung der Ebert-Stiftung geht es darum, dass Leute zusammenkommen, die darüber nachdenken, was man jetzt echt mal tun müsste, so, ne? Und darüber reden. Das ist natürlich, ja, ist noch nicht, ist auch, genau, es ist noch nicht so richtig tun, da hast du natürlich recht.
Ich kann an der Stelle anwerfen, dass Sie mit den Abendsalons und den Morgensalons in der Mitte jetzt auch anfangen, Workshops zu machen. Das Thema, ja, das keine gut. Ahnung, Frauen, Kinder, Karriere, diese Sachen, wir machen einen, werden Workshops über Gemeinwohlökonomie machen.
Super.
Also die ganze Salonreihe, in Elli auch arbeitet und wir auch in den Abendsalons, da geht es um Wandel, wie können wir anders solidarisch wirtschaften und leben. Und da gibt es auch ganz praktische ja, Möglichkeiten anzudocken, mitzumachen. Und das ist ein Blick. Und genauso kann man das auch machen mit Freundeskreis, denke ich.
Oder? Absolut. Und jeder, der hier geht, kriegt ja immer 3 Handlungsimpulse mit. Wie ihr wisst, schön vorbereitet von mir. Also Denken ist ja auch Handeln. Also vor der Handlung kommt ja irgendein Gedanke, ein Gefühl oder sonst was. Aber klar, es ist schneller gesagt als getan, ja. Auf jeden Fall. Wolltest du noch was sagen, Mama?
Mama wollte uns sagen, reden ist doch wichtig. Also, bei unserer Familie wird jedenfalls nicht geredet.
Politisch.
Jetzt kommt natürlich das leidige Thema, was Elli natürlich wahrscheinlich gar nicht gerne hören will. Mein Mann hat Trump gewählt. Er ist Amerikaner und hat sich dabei was gedacht. Er hat politische Wissenschaften studiert, war 28 Jahre beim Militär und hat Trump gewählt. Nicht, weil er ihn mag und toll findet, sondern genauso. Aber aus verschiedensten Gründen ist das nun seine Wahl. Die Familie sitzt da, klopft sich auf die Schultern gegenseitig. Und was? Und Geduld. Kein Thema, mit dem auch noch nichts zu tun haben. Das geht zu solchen Extremen, dass mein Bruder zum Beispiel ihn überhaupt gar nicht mehr tolerieren kann. Die Töchter sagen, wir können mit ihm nicht reden. Wir haben das Thema, oh um Gottes Willen, da fängt er schon wieder mit Politik. Nein, das wollen wir nicht. Aber, dass mal gefragt wird, hast du denn eigentlich mit als Eltern gemacht? Überhaupt nicht. Kein Schimmer, es hat sich keine Mühe gemacht, sich jemand hinzusetzen und zu sagen, du sag mal, warum eigentlich? Was sind deine Gründe dafür? Nein, will keiner hören.
bei gegenseitig, wir sind alle Liberalen, wir sind alle Sorgen, wir sind alle toll, wir sind alle Deutsche und überhaupt, und diese Ami und der Trump, jetzt passt er. Dann sagt er, um Gottes Willen, hat man mich vom Piss genannt, nein, das ist ja schrecklich, das bin ich nicht wirklich.
Und das ist die Sprachlosigkeit, die ja viele Familien haben.
Und, ja. Und wir sitzen da und sagen, uh-huh. Wir waren in der letzten Zeit in Amerika überhaupt kein Mensch. Ja, wir, naja, was ist denn da los? Sind wir politisch
da sind
einverstanden?
Die...
Nein, nicht. Aber die anderen wissen es ja besser.
We get the point.
Ich frage mich gerade, woran liegt es, dass wir nicht fragen. Warum?
Ja.
Ja. Keiner interessiert sich dafür.
Ja, weil die ja. Innerhalb der Familie.
Nein, man darf sich nicht mehr hinstecken. Nein, wenn jemanden kann man nicht.
Nee, also das ist.
Doch.
Ja, gut. Da bist du zu emotional. Tina.
Es war aber einiges nicht darin, dass wir aus dem Westen kommen. Und der Westen hat so eine Überheblichkeit. Wir sind eine westliche Wissensgesellschaft. Wir fragen nicht, wir wissen. Wir wissen, was richtig ist. Und diese Fragekultur, die haben wir gar nicht. Also jetzt hier eher aus Asiaten.
Ja, das hat doch
wir haben eine, es ist wirklich eine, es ist, so empfinde ich unsere Gesellschaft. Wir wissen auch, also wir wissen, welche Werte und Normen die richtigen sind. Und die legen wir über die ganze Welt und die kolonialisieren wir über die ganze Welt. Und das steckt so tief drin, das kommt auch von, das kommt auch aus unserer christlichen Kultur. Ist auch keine Fragekultur, ist eine Wissenskultur. Sie wissen, wie alles, also diese ganzen tief sitzenden Überheblichkeiten und Überzeugungen, in denen sind die Fragen, ist das Gegenüber, ist das Andere, das Andersartige, nicht angelegt und nicht gewünscht. Deswegen bin ich auch sehr religionskritisch, aber es ist wirklich, wo ich aus einer christlichen Familie komme, mit Pfarrer als Vater, als Opa und so, das ist Teil unserer Kultur, dass wir das ist. Und da können wir uns teilweise gar nicht so wehren. Man muss also aktiv eine Nichtwissende sein wollen. Man muss nicht wissend sein wollen. Man muss Neugierde aktiv üben. Sie ist uns quasi nicht in unserer Gesellschaft gelernt worden. Sie wird uns auch nicht in der Schule
gelernt.
Ja, ich glaube, da kommen wir auch wieder zum Anfangssatz, dass man möchte halt Recht haben. Ich merke das auch in der Familie, dass in Gesprächen, sei es, es geht um, ich würde nie einen Zuchthund kaufen. So. Und dann spricht man darüber, ja, ich würde nur einen Hund adoptieren. Es gibt aber unterschiedliche Meinungen, dass man heutzutage das nicht mehr akzeptieren kann, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und deshalb finde ich gerade so Shows wie von Lea Winscheid oder es gibt bei YouTube die 13 Fragen, dass die drei Menschen aus unterschiedlichen, wirklich konkrete Meinungen haben, dass man dann sagt, ja, wir können aber trotzdem darüber sprechen, feinden uns nicht gleich an und können es akzeptieren. So sage ich als Vegetarierin, ich bin davon überzeugt, so, aber wenn jemand vor mich tritt und sagt, ich esse Fleisch, dann kann ich das akzeptieren, weil die haben auch ihre Gründe. Und dass man dann sagt, man ist nicht gleich im Streit oder ne, sagt, ich kann mit dir nicht mehr reden oder wenn es ums Impfen geht. Lass uns doch darüber sprechen. Wir müssen keine, nicht auf die gleiche Meinung kommen, aber wir können uns darüber unterhalten. Und das merke ich wirklich im Privaten, dass man merkt, ja, schade, dass es irgendwie dann gleich so einen Cut gibt.
Ich bin da vor kurzem auf einen ganz wunderbaren Impuls gestoßen, um die Dialogkultur in Familien wieder. Weil ich festgestellt habe, also am Anfang waren die Gespräche mit Corona super tief und intensiv und dann flachte das so ab und dann ging es nur noch über Lockdown. Ich rede auch nur noch so. Und habe jetzt diesen Impuls bekommen, eine kleine Box mit Fragen. Also ich habe mir selber eine besorgt, aber es steht sozusagen jetzt in der Mitte vom Tisch eine Box mit Fragen. Und jeder zieht mal am Abend eine Frage und die beantworten wir. Also die Fragen sind mir Fragen, die habe ich, aber ich hätte auch eine Weile jetzt so Fragen, die ich einfach und jeder schreibt eine Frage auf und das ist also total praktisch und dann total kurz, weil wir reden jetzt nicht mehr über schönes Wetter, so, sondern es hat einfach einen anderen Dialog wieder miteinander. Da ist noch nicht gelöst das Thema, ich will dich verstehen, aber wenigstens kommen wir raus aus diesem. Wir reden nur noch so platt. Also da
war ich. Ja, gute Idee.
Mal so eine Karte nennen. Ja. Also gestern Abend war die Karte, was sind die dunklen Seiten in dir?
Die waren
ziemlich groß. Was sind so die dunklen,
die dunklen die Seiten
in dir, um auch mal darüber zu sprechen? Die lag gestern Abend auf dem Tisch.
Das sind also ganz profunde Fragen.
Das ist eine Ansage.
Ja. Ja. absolut. Dann versteht man vielleicht auch mehr, wo die Ängste herkommen, genau, wie man spricht und so. Ja.
Auch mal zu sagen, hey, es gibt einfach auch in den Kindern. Also
ja. Ja. Wir hatten hier noch, genau.
Ja, das, ja. Das wollte ich eigentlich sagen. Das ist so toll, dass du von der türkischen Frau erzählt hast, die einfach erstmal ihre Geschichte erzählen, weil das ist ja sozusagen, dem zu begegnen, das finde ich einfach super mutig und fassbar, weil das hilft zu verstehen, warum ist jemand so.
Ja?
Das heißt, ich glaube, es ist auch mal, dass es da wirklich das Verstehen und aber auch zu akzeptieren, dass man vielleicht auch nicht alles verstehen kann und auch nicht muss. Ich glaube, wir haben, oder weiß nicht, aber kann ich auch vielleicht für mich sprechen, das ist auch das Aushalten von etwas komplett anderem, dass es da vielleicht Beweggründe gibt, die sich mir jetzt nicht erschließen. Ne? Also ich sehe nur Trump gewählt oder geimpft oder nicht geimpft und mache mir vielleicht mein Bild und denke so, okay, ich werde lieber nicht oder AfD gewählt oder was auch immer. Aber dieses, dass wir vielleicht jetzt nicht alles, was Beweggründe gibt, die Rahmenbedingungen von Leuten oder die Hintergründe oder Geschichten oder Vergangenheit oder Altlasten sind, die ich auch nicht verstehen muss. Mhm. Aber dass man das trotzdem so lassen kann und einfach aushält, da ist jetzt was ganz anders als bei mir oder als was ich kenne. Und es löst in mir vielleicht auch erstmal Empörung oder Ablehnung oder kann ich kaum aushalten irgendwie aus. Aber das zu überwinden, glaube ich, dann kommt man jetzt auch aus. Also wenn jetzt hier heute jemand ist, der falsch ist, gehe ich erstmal nicht hin.
Mhm. Weil, oh Gott.
Es ist ja nur das kleinste Beispiel, wenn es da wirklich um existenzielle Fragestellung geht, und dann hat es ja auch eine extreme Abwertung, zu sagen, ich, das passt mir nicht, weil ich das nicht verstehe, was du machst oder was du sagst. Oder wie du auf mich wirkst.
Und vielleicht ist das eine schöne Brücke auch wieder zum Handeln, weil wir uns so ja im Kopf dann wieder empören und Meinungen bilden und versuchen zu argumentieren und all das. Ich finde es eigentlich ganz schön, was du sagtest, man muss sich auch nicht für alles interessieren. In der Tat, ich muss mich nicht für jeden Beweggrund interessieren, weil das raubt mir Energie, um ins Handeln zu kommen im Zweifel. Nur also konzentriere ich mich auf das, was mir vielleicht auch leicht fällt und nicht in jede Baustelle einzusteigen, damit ich in dieser Leichtigkeit auch ins Handeln gehen kann.
Ich würde gerne noch mal auf das Wort Rahmenbedingungen eingehen, weil das fand ich auch ganz spannend in diesem Kontext. Auch ist es ja so, wir rauschen in irgendwelche Meetings rein oder in irgendwelche Talkshows. Wir haben eigentlich innerlich unsere eigene Agenda. Wir sind gedacht, dort und dort und rauschen die Themen rein und sind auf einmal in so einer Musikmentalität oder ich muss das Ergebnis erzielen Mentalität. Und oft finde ich, und ich weiß auch nicht, ob wir es vielleicht ein bisschen verlernt haben, oft vergessen wir diese wichtigen emotionalen Nebensätze, um den Rahmen zu schaffen, im Sinne von, heute sind wir hier gemeinsam als Team um, oder ich möchte nochmal erläutern, dass in der heutigen Session dies und dies beachtet werden sollte oder bewusst ausgelassen wird. Also man rauscht in die Themen rein, bam, 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 Zeit, und man vergisst diese emotionalen Punkte, eigentlich auch zu erwähnen. So ein bisschen das, was Annela auch gesagt hat. Man kann das natürlich versuchen, dann auch nochmal so eine andere Ebene zu geben und zu sagen, Achtung, hier fühle ich mich oder Achtung, hier ist irgendwas im Raum, aber das machen die meisten ja nicht. Wenn man so rational die Themen durchgeht und den Rahmen auch nicht schafft, um wirklich zu reden.
Gibt dir nochmal das Wort?
Danke.
Danke.
Finde ich total wichtig, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das ist, wo man wirklich praktisch eine ganze Menge machen kann. Ne? Wie du es gerade schon ein paar Beispiele gesagt hast, ne? Wie schaffe ich einen Rahmen in einer Gesprächssituation, die ich beeinflussen kann, sei es jetzt als Mitarbeiterin, Mitarbeiter eines Unternehmens oder eben auch im privaten Kontext, wenn wir mit der Familie zusammensitzen oder sowas. Ne? Da haben wir uns auch ein paar Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, da kann man so schon so ein paar Punkte aufnehmen. Ne? Das ist natürlich auch Raumsituation eine Rolle spielt. Und sowas. Ich meine, wenn wir uns jetzt genau in dieser Runde genau zu diesem Thema irgendwie, keine Ahnung, in einem schlecht unsanierten Uni-Seminarraum hier 3 Schritte weiter getroffen hätten, es hätte eine andere Dynamik. Es muss nicht per se wahnsinnig schlimm sein, aber ihr versteht, was ich meine. Also auf solche Dinge zu achten, wenn es möglich ist, das ist, glaube ich, total wichtig. Ich wollte gerne nochmal auf das eingehen, was du gerade auch gesagt hast, dieses Andersartigkeit aushalten. Das finde ich ein total wichtigen Punkt, ne, wenn wir denken, okay, ein Dialog lebt davon, dass der andere auch recht haben könnte nicht ich da reingehen will, um gewinnen zu wollen. Und das ist tatsächlich auch ein letztlich ist das schon auch ein Anlass für uns gewesen, dieses Buch zu schreiben, weil das kann man nachweisen, dass wir heute in unserer Gesellschaft segregierter sind, als wir es mal waren. In vielerlei Hinsicht. Das eine ist, haben wir schon besprochen, sozusagen segregierte Öffentlichkeiten durch Algorithmen und sowas. Aber es ist auch ganz physisch. Ne? Man kann auch in einer Stadt wie Hamburg, für Berlin ist das auch ziemlich gut nachgewiesen von Stadtsoziologen, ne, die Homogenität von Stadtvierteln hat zugenommen im Sinne von sozioökonomischer Bildungshintergrund und sowas. Ne? Also das ist eine Entwicklung, da hat man versucht, Politiker ja auch mit Wohnungsbauprogrammen und sowas gegen zu tun, aber das ist schon ein ziemlich langer Trend, dass wir einfach segregierter sind. Und ein krasses Beispiel sind eben auch die USA. Ne? Also zum Beispiel ist nachweislich, sind Ehen zwischen Demokraten und Republikaner-Anhängern deutlich zurückgegangen in den letzten 50 Jahren. Also total krass, ne? Also man denkt, okay, und das ist eben eine Rahmenbedingung, unter der wir alle leben, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich segregiert und was eben zu einer Homogenisierung meines Umfeldes führt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Learning, ne? Sich dessen bewusst zu sein, weil das hilft mir dann eben, wenn ich das schon mal weiß, eben Andersartigkeit dann auch zu begegnen. Weil ich weiß, okay, das ist es ist genauso normal, halt bloß woanders.
Ja, wenn ich nochmal daran denke, gerade diese konträren Meinungen, wenn es darum geht, wie kommen wir jetzt in die Umsetzung und wenn es um das Thema Impfung geht und man sagt, ich bin nicht geimpft, ich bin geimpft, ich möchte mich eigentlich nicht mit dir im geschlossenen Raum, ja, wir können uns jetzt darüber unterhalten, warum man nicht geimpft ist, wer was macht, wir können aber auch überlegen, wie können wir das denn lösen.
Genau.
Und das merke ich auch in meiner Arbeit als Coach, es gibt nicht nur schwarz-weiß, was liegt dazwischen? Und ich glaube, wenn darauf der Fokus liegt bei konträren Meinungen, dann findet man eine Lösung, auch in Meetings, man dreht sich im Kreis, weil es geht nicht darum, wer recht hat, das wird man nicht herausfinden, weil Meinungen sind verschiedene Meinungen.
So. Die 6 und die 9.
Da geht es dann darum, was ist die, wie schaffen wir es denn? Und das schafft man auch mit konträren Meinungen. Man kann sich da draußen treffen oder als Beispiel, aber sich da nicht abwenden und sagen, ja, du bist nicht geimpft oder du bist geimpft, ja, warum hast du denn was gegen mich? Ja.
Volkssport Nummer 1 spaziergehen.
Ich möchte noch einen Gastdauer.
Nee.
Tatsächlich hänge ich gerade noch an den Hinweis mit dem Bildungsbürgertum und ja. In der Art so zu sprechen. Ist es nicht auch, und das kann ja auch aus einer arroganten Haltung eine Frage sein, aber ist es nicht auch die Aufgabe des Bildungsbürgertums, sich, wenn es diese Wahrnehmung schon gibt, da ein Stück weit auch gegenzuarbeiten? Also ich frage mich das, sei es jetzt als Frau in der Rolle, in der leitenden Rolle im Maschinenbau oder in der Baubranche, diese Diskussion die kennen aus Meetings oder ich selbst auch aus den neuen Bundesländern komme. Mhm. Und für mich das unwahrscheinlich ja auch emotional anstrengend ist, in Familie zu diskutieren, wie politische Haltungen sind. Ne? In meiner alten Heimat, wenn einfach die NPD Straßenzüge aufkauft, das macht mich wahrscheinlich wütend, ne? Das berührt mich. Und gleichzeitig aber auch zu verstehen und gegen anzuargumentieren und eben nicht in Blasen zu sein, wie eher da auf meinen Hamburg, ne? Und euch geht's ja gut und guck mal, wie es uns geht. Also da spielt ja auch sehr viel Fragenrolle, ne? Was sind die Beweggründe und kann es ein Auftrag sein? Das ist die Frage.
Also de facto ist es, glaube ich, so, dass die meisten so Dialoginitiativen ja auch schon von Vertretern dieser Bildungsbürgertums, wie du es gesagt hast, kommt. Ne? Ich meine, was ich wirklich toll fand, es gab ja dieses Deutschland spricht zum Beispiel, ne, ja. von der Zeit. Das fand ich ein tolles Projekt auch, wo eben dann irgendwelche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Zeit sich eben nur gekümmert haben, dass wirklich Leute zusammengematcht wurden, die eben in so einem Fragebogen ne, die verschiedene politische Meinungen in dem Fall geäußert haben, die dann eben sich unterhalten haben und dann aber auch hinterher darüber reflektiert haben, was war das jetzt für ein Gespräch und sowas und die da eben auch darauf geachtet haben, dass es eben die Leute, die an diesem Programm teilnehmen, jetzt eben nicht nur wiederum Bildungsbürgerinnen und Bildungsbürger sind, sondern eben aus allen sozialen Schichten kommen. So, das stimmt so. Die einzige Gefahr, ja, du hast, glaube ich, recht. Die einzige Gefahr ist halt, ne, dass es nicht so überheblich sein kann. Ne? Das ist eben oft ein Problem, zum Beispiel auch in der politischen Bildung, ne? wenn wir dann irgendwo hinkommen und sowas, man darf natürlich auf keinen Fall den Eindruck erwecken, sozusagen, ne, guck mal, ich bin jetzt hier, ich bin der Dietmar, ich weiß nämlich, wie es geht und ich erkläre dir das jetzt mal. Ne? Das ist natürlich wieder so eine Situation, wo Scheitern relativ wahrscheinlich ist. Ne? Da auch so den da geht es dann darum, den richtigen Ton zu treffen, die richtigen Räume, so haben wir darüber gesprochen, ne? Aber grundsätzlich, klar, hast du recht.
Genau, stimmt, du wolltest noch, dann habe ich.
Ich würde das nochmal ansprechen, ja. Als Politik nach. Wir erleben gerade Koalitionsverhandlungen, in denen bewusst auch gesagt wird, wir sprechen weniger, bis Ergebnisse
kommen. Bis was?
Bis Ergebnisse präsentabel sind. Ja. Ja. Ich habe total auch erlebt, dass Politik viel mehr redet, viele Blasen erzeugt, wenig Inhalte verpackt. Was sagt die Überschriftung zu der ganz wichtigen Frage, dass wir zum Beispiel um 16 Jahre Kanzlerschaft mit sehr wenig reden und sehr wenig emotionale Ansprache hinter uns haben, aber andererseits auch Politiker sehr viel über Kleines, über Marginalien reden, ohne das große Ganze kurz anzusprechen, zu Entscheidungen zu kommen? Frage: Sollten Politiker mehr reden,
bitte nicht,
um den Raum zu besetzen, oder weniger reden, um Luft zu lassen,
ja,
für andere?
Die klassische Politikerantwort, die ich jetzt gebe, ist, es kommt darauf an. Genau. Es kommt darauf an, also zum einen, wo wir immer hinterher sind, auch als Ebert-Stiftung, ist, dass die Politikerinnen und Politiker, insbesondere natürlich Abgeordnete, Volksvertreterinnen und Vertreter, dass die mit ihren Bürgern sprechen. Also wenn ich jetzt mir die SPD angucke, das ist die Partei, die ich am besten kenne, die SPD redet eben am allermeisten mit SPD, also mit sich selber, ne? Weil da gibt es 1000 Arbeitsgruppen und hier nochmal den Kreisverband der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen und sowas. Also ne, da ist einfach wahnsinnig viel Kommunikation intern. Wo wir immer sagen, als Überschriftung, liebe Leute, vergesst nicht, ihr seid von Bürgerinnen und Bürgern gewählt, redet mal bitte auch mit denen. Ne? Und da glaube ich, ist schon wichtig, dass es da könnte es für meinen Geschmack durchaus auch noch mehr Kommunikation geben, vor allem wenn es dann eben vielfältige Arenen sind, verschiedene Rahmen, verschiedene Methoden und sowas. Da sehen wir ja auch für uns eine Aufgabe. Das andere, ich finde das tatsächlich fand es interessant und auch gut, dass es funktioniert hat mal jetzt bei den Sondierungsgesprächen, dass die Sondierer, die jetzt wirklich versuchen, den Auftakt für einen Koalitionsvertrag unter Dach und Fach zu bringen, dass die erst gesprochen haben, wenn sie was zu verkünden hatten. Weil ne, diese ewigen Wasserstandsmeldungen sind ja, haben wir ja auch dann festgestellt, sind ja selber ein politischer Akt, der auch wiederum Folgen hat. Ne? Also das Durchstechen von irgendwelchen CDUlern aus den ersten Gesprächen mit Grünen und FDP war ja aus Sicht der CDU jetzt ziemlich wenig hilfreich und war ja schon ein Beitrag dazu, dass es doch relativ flott ging, dass die FDP auch gesagt hat, okay, wir machen jetzt ernsthafte Ampelgespräche und eben nicht, wir verfolgen die Alternatividee mit Jamaika jetzt nicht weiter. Da glaube ich, dass man da vielleicht ein bisschen weniger spricht und dann eben die Öffentlichkeit informiert, wenn es auch was zu informieren gibt. Das fand ich mal ganz angenehm, ehrlich gesagt, weil wir da ja auch wirklich viel, ich weiß nicht, ob jemand die letzte Heute-Show gesehen hat, das war ja wunderbar, sozusagen, dieser Zusammenschnitt von Welke, wie sozusagen diese ganzen Reporter, die ständig melden, so, ja, jetzt geht Anna Baerbock in dieses Haus hinein, ist das nicht aufregend, ja, und sie hat nichts gesagt. Ne, also das war ja sozusagen so, dass man dann eben Live-Schalte hat, aber es passiert nicht. Also warum sollte man eine Live-Schalte haben, wo Leute in ein Haus reingehen? Das ist einfach, der politische Informationswert war da eben sehr gering. Das fand ich, haben sie schön auf die Schippe genommen bei der Heute-Show.
Ich rede weniger von den Koalitionsverhandlungen, vielleicht haben Sie mich ein bisschen verstanden, als um einen künftigen Politikstil, um einen Kommunikationsstil einer möglichen Dreierkoalition. Mehr reden oder weniger reden?
Also, miteinander werden die mehr reden müssen als vorher. Das ist, glaube ich, klar. Wissen wir ja auch aus anderen. Ich meine, man muss ja sagen, wir hatten ja früher auch schon Dreierkonstellationen. Die CSU darf man nicht vergessen. Ist auch immer ein eigener Player gewesen. Also insofern, da wird man viel reden müssen. Aber du meinst jetzt sozusagen öffentlich reden.
Natürlich. Ja. Geht auch am öffentlichen Diskurs teilzunehmen.
Ja.
Oder andersrum, sich einerseits zu präsentieren, Dinge zu verkaufen, aber andererseits auch Raum zu nutzen.
Ja, ja. Also ich glaube, das wird nicht so viel anders, als wir es bei anderen Koalitionsregierungen kennen. Ich rechne schon damit, dass die ihre Claims abstecken. Dass man sagt, okay, ne, die kriegen dann irgendwann, werden ja die Ministerien dann mal verteilt. Und dann ist ja eigentlich immer die Regel in Koalitionsregierung, okay, wenn jetzt die Grünen überraschungsfrei das Umweltministerium bekommen, dann kommunizieren die auch dazu und haben da quasi freie Hand erstmal. Natürlich muss man, gibt es Grundsatzfragen, die muss man im Kabinett irgendwo besprechen, aber ich glaube schon, dass man da eher, dass dann jede Partei sich auf die Sachen fokussiert, die sie dann auch als Häuser führt. Aber das ist ja bei anderen, auch bei Zweierkoalitionen auch so.
Ich habe einen Vorschlag, weil ich schaue auch ein bisschen auf die Uhr, weil wir langsam zum Abschluss kommen. Aber tatsächlich habe ich einen Vorschlag, mehr oder weniger kommunizieren. Ich würde sagen, klarer kommunizieren. Ich habe ein ganz auch sehr, sehr interessantes Buch, was ich wirklich, wie man sieht, durcharbeite, Zusammenhänge von Wolf Lotter, wo es vor allem darum geht, wie können wir uns in der digitalen und Wissensgesellschaft überhaupt auch neu kommunizieren, klarer werden. Und eine Welt und Gesellschaft besser gestalten. Und da spricht er über, wir brauchen mehr Klartext. Wir brauchen auch einfachere Sprache. Und ein Zitat daraus, und das ist etwas, was jeder eigentlich von uns üben kann, ist, es geht um Klartext. Also möglichst transparente, nachvollziehbare Sprache. Wir sollten so reden, dass wir verstanden werden. Zu einer offenen Gesellschaft gehört ein offenes Wort. Derlei braucht ein gutes Selbstbewusstsein in die eigenen Fähigkeiten und die in der anderen. Und diese Kräfte sorgen dann für Synthese, ein Wort, das in seinem griechischen Ursprung so viel bedeutet wie Verknüpfung. Nur eben, dass der Knoten, der dabei entsteht, leicht lösbar ist, nicht einheitlich und auch nicht auf Dauer geflochten. Ich finde das Bild ganz schön und auch ein Klartext ist etwas, was in der Politik oft fehlt, in Meetings viel fehlt, aber auch sonst wo. Das ist so ein Action-Item, glaube ich, was man mitnehmen kann. Wir haben ja noch, es ist jetzt so 20 vor, das ist die Zeit, wo wir meistens so in der großen Runde aufwärts sprechen, weil wir dann noch die Möglichkeit haben, zusammen gemeinsam zu sprechen. Aber ja, die schon da waren, wissen, Dietmar, Stefanie und ich haben in der Vorbereitung, ohne zu wissen natürlich, worüber wir jetzt sprechen, überlegt, was wären die drei Punkte, die jeder hier mitnehmen kann, die ich vorbereitet habe, wie immer auf einem Flipchart. Goethe geht zur Seite für... drei Impulse zum Mitnehmen, eben wie gute Kommunikation gelingen kann. Einmal, dass man sich selber das eigene Bewusstsein schärft. In welcher Arena höre ich zu oder rede ich? Was wäre ein anderes Wort für Arena da noch? In welchem Umfeld, privat oder öffentlich? Sich dem öfter bewusst zu machen, macht es wahrscheinlich auch einfach, im Zweifel mal zu sagen, interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Oder einfach zu sagen, okay, wie viel gebe ich auch rein? Das zweite ist, dass jedes gute Gespräch auch ein gewisses Setting oder Atmosphäre braucht. Du hast das Beispiel mit der Uni, also auch so eine gewisse Energie, ein Gefühl gebracht. Aber, und das geht, glaube ich, Hand in Hand mit der Arena, wenn man halt digital unterwegs ist, braucht es was anderes als analog. Und ich finde das dritte auch nochmal, das habe ich, glaube ich, rauskristallisiert, auch man muss einfach auch nicht jedes Gespräch führen. Ein liebevolles Nein-Danke ist auch mal in Ordnung, weil man eben vielleicht dann dadurch mehr Raum zum Handeln kreiert, als sich mit tausenden Gegebenheiten auseinandersetzt. Ich möchte mich erstmal, lieber Dietmar, bei dir bedanken und in der Hoffnung, dass hinter dir findest du einen kleinen Beitrag für einen hoffentlich schönen nächsten Dialogabend für Stefanie und dich. Ich hoffe, es geht dir besser. Erstmal ein großer Applaus für die Aufmerksamkeit.